Heute fangen wir nach Studentenzeit an, 5 Minuten nach der Zeit. Wir wollen Gott loben und preisen, anbeten, in die Gegenwart Gottes hineingehen. Ich darf alle einladen. Wir wollen uns an Gott erfreuen. Klappt es?
Ehre sei dem Herrn. Amen. Lass uns Platz nehmen. Ehre sei dem Lamm. Das Lamm, das erwürgt wurde. Du sagst, wozu war das alles nötig? Ich habe heute Morgen in der Vorbereitung zu diesem Thema ein Wort an Alleinstehende. Da habe ich bei meiner Bibel lese, was ich drumherum, man muss ja immer das davor und das danach lesen, da steht einiges drin. Und Gott hat ihn zur Sünde gemacht, ihn, Jesus. Praktisch, Gott ist für alles schuldig und hat die Sünde alles auf sich genommen. Wir wissen ja, Adam sagt, die Eva ist schuld, und die Eva sagt, die Schlange ist schuld, und die Schlange sagt, Gott, du bist selber schuld, du hast den Baum im Garten gepflanzt, hättest den Baum nicht gepflanzt, hätten die Menschen nicht Essen gegessen und ich hätte sie nicht animiert zum Essen und so weiter. Also Gott ist für alles schuld. Und Gott ist jetzt schuldig, jetzt haben wir niemanden mehr anzuklagen. Also, er ist schuldig, Ehre sei dem Lamm. Er starb, er ist für uns in den Riss getreten als Stellvertreter. Heute Abend oder heute Nachmittag ein Wort an Alleinstehende, aber bevor ich das bringe, möchte ich euch noch einladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. Nächste Woche haben wir von Dienstag an bis Freitag jeweils 19 Uhr Abende in der Gegenwart Gottes mit Afron Iko aus Dubai, herzlich eingeladen. Er wird uns aus seinem Leben berichten, aber das weniger, sondern er lässt sich sehr inspirieren von Gott, ist ein dynamischer Prediger. In ihm brennt ein Feuer, ein afrikanisches Feuer. Weißt du, das deutsche Feuer ist extra, amerikanische Feuer ist extra, russische Feuer, die sind immer so tief, die russischen Geschwister. Die Deutschen, die sind sehr gründlich, sehr genau, sehr theoretisch. Unsere afrikanischen Brüder, die brennen. Und er hat das Feuer des Heiligen Geistes in sich. Gott benutzt ihn als ein Instrument. Und ich denke, dass wir sehr gesegnet werden in diesen Tagen, also Abend in der Gegenwart Gottes. Wir haben am Freitag einen Gottesdienst hier. Du kannst erlöst werden, ist das Thema. Erlöst von allem Möglichen. Es gibt nichts, wovon du nicht erlöst werden könntest. Es gibt kein Problem, das Gott nicht lösen könnte in deinem Leben. Dann ein sehr merkwürdiges Thema. Aber dieses Wochenende ist ein merkwürdiges Wochenende. Leute sind noch in Urlaub, in Ferien und so. Und da habe ich ein Thema hier, der Tod seiner Heiligen, was das alles so auf sich hat, der Tod seiner Heiligen. Da liest man manchmal Bibelstellen. Also, und der Tod seiner Heiligen ist wertgeachtet in seinen Augen, Psalm 116. Aber da heißt es, Gott lässt die Seine nicht untergehen. Klingt total anders, eine ganz andere Bedeutung, als der Tod der Heiligen ist wert in seinen Augen, also er passt da drauf auf. Komm, lass dich überraschen. Dann haben wir am Sonntag das Thema früh um 10 Uhr ist das Reich Gottes und abends, eigentlich, als wenn wir schon gewusst hätten, was so kommt, Zeichen am Meer, Wind und Wetter, ein prophetischer Abend, gleichzeitig auch ein Segnungsabend, als Einstieg auch für die Abende in der Gegenwart Gottes, also da besonders herzlich eingeladen für den Abend, Sonntagabend, 19 Uhr, ein prophetischer Abend. Wir wollen also offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Heute Abend, also ich möchte dir die Wahrheit sagen, wenn du das erlaubst. Wenn du es nicht erlaubst, du kannst gerne nach Hause gehen. Also ich bin da auch so frei. Wenn du nicht alleinstehend bist, das ist auch nicht wichtig und nicht schlimm. Meine Botschaft ist mehr oder weniger, wie werde ich fertig mit der Einsamkeit? Und einsam werden wir alle einmal. Irgendwann mal macht ein Mensch die Phase der Einsamkeit durch. So ist es wichtig, dass wir mit der Einsamkeit umgehen können. Ganz besonders Alleinstehende sind mehr einsam als die anderen. Wir wollen feststellen, wer ein alleinstehender oder einsamer Mensch ist. Was brauchen Alleinstehende? Alleinsein ist zunächst eine ganz neutrale Standort, Situationsbeschreibung. So, das ist also nichts Besonderes allein. Wir sind sehr oft allein. Und ich möchte sagen, das ist ein Urzustand, allein sein. Gott war allein, sehr allein, obwohl der Vater, Sohn und Heiliger Geist aus 3 Personen bestand, hat unter Einsamkeit gelitten. Dann sagte er plötzlich, lasst uns Menschen machen. Gott war einsam. Also Einsamkeit ist ein Phänomen, das irgendwo in der alten Zeit, in der Urzeit, irgendwo vor Grundlegung der Welt existierte. Und dann, Gott hat den Menschen als sein Ebenbild gemacht, als ein Gegenüber, als ein Du. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht jemand. Und wenn er keinen Menschen hat, nimmt er einen Vogel, einen Hund oder eine Katze oder irgendetwas. Er braucht etwas, der Mensch braucht etwas. Stell dir mal vor, und ich möchte, dass du dir das vorstellst, du wärst ganz allein auf diesem Planeten. Es gibt keinen anderen Menschen. Du wärst ganz allein auf diesem Planeten Erde. Der einzige Mann, die einzige Frau. Das einzige Lebewesen. Das wäre furchtbar. Was würdest du machen? Denk an diesen Roman, das habe ich auch mal gelesen, von Robinson Crusoe. Ein Schiffbrüchiger landet irgendwo. Zuerst mal als Pirat und dann kommt er, landet und muss sein Überleben sorgen, kämpft um sein Überleben. Die Frage ist, wozu brauche ich andere Menschen? Brauche ich überhaupt welche? Zuerst einmal, ich möchte als Einsamkeit eine sehr gute Sache nehmen. Wir brauchen Einsamkeit, wo wir uns zurückziehen können, wo wir still sein können. Also dieser Teil von Einsamkeit, nichts dagegen. Aber es gibt eine chronische Einsamkeit, chronisches Alleinsein und da wollen wir uns damit beschäftigen. Viele Menschen haben Angst vor dem Alleinsein. Sie haben Angst, weil Selbstgespräche führen, Stimmen hören. All das passiert, wenn man einsam ist, fängt man an zu sinnieren, zu philosophieren. Andere fangen an zu meditieren oder was sonst noch ist. Einsamkeit und Alleinsein, zuerst einmal von der Natur aus, der Mensch kommt ganz allein auf diese Welt und der Mensch geht ganz allein von dieser Erde. Dieses Ur-Einsam-Sein, Alleinsein. Du kannst niemanden mitnehmen beim Kommen und du kannst niemanden mitnehmen beim Gehen. Du bist meistens allein. Viele sind allein, ohne einen Partner, Partnerin. Ich möchte dieses Alleinsein mal skizzieren, zuerst einmal, damit du weißt, um was es hier heute Nachmittag geht. Einige sind ledig geblieben. Andere sind geschieden, andere sind verwitwet. Muss ich dann deswegen einsam sein? Ist diese Frage. Viele Leute sind ohne Verwandte, ohne Freundeskreis, ohne Gemeinde, ohne Club, ohne Verein, ohne Freund und Freundin. Es ist schlimm, wenn man niemand hat. Wir haben in der Bibel einen kranken Menschen, der liegt schon Jahre, Jahrzehnte im Krankenhaus und er sagt zum Heiland, als Jesus kommt, was kann ich für dich tun? Als der Sohn Gottes ihm begegnet, der Mann am Teich Bethesda, der sagt, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen, obwohl er unter den Menschen ist. Man kann also unter den Menschen sein und doch einsam und allein und traurig und depressiv. Man kann andere Leute unterhalten, andere glücklich machen und selbst traurig sein. Der einsame Mensch fühlt sich verlassen, nicht verstanden, enttäuscht, verbittert. Er hat sich isoliert, obwohl er gibt und produziert, aber er ist einsam, kontaktlos, hat kaum Interesse an irgendetwas. Das ist der einsame, alleinstehende Mensch. Kann mit sich selbst und mit anderen und auch mit Gott nichts anfangen. Es ist ja furchtbar, wenn man in so einer Situation, wo man mit sich selber nichts anfangen kann, mit anderen nichts anfangen kann, mit Gott nichts anfangen kann, mit der Welt nichts anfangen kann, vereinsamt. Ich habe keinen Menschen. Es ist schlimm. Ich habe in Stuttgart, als ich noch dort Pastor war, machen einen Besuch. Also zuerst mal habe ich meinen Rundbrief verschickt. Und dann habe ich gedacht, ich besuche jetzt bestimmte Leute, die so herumwohnen. Und da besuchte ich eine Frau in Esslingen, oder wollte ich besuchen, komme ich hin. Da sind schon 2 Rundbriefe von mir im Briefkasten. Also der Briefkasten quillt über. Denke ich, da stimmt was nichts. Also die Frau kam nicht in unser Gottesdienst, sie hat nur unsere Rundbriefe bekommen. Oder ab und zu mal war sie mal im Gottesdienst oder ich habe sie mal gesehen. Also irgendwo habe ich schon ihre Adresse gehabt. Auf jeden Fall sehe ich schon 2 Rundbriefe, also 2 Sendungen von mir im Briefkasten. Dann dachte ich, das stimmt was nicht. Bei den Nachbarn geläutet, kennen Sie die Frau und so weiter. Und lebt sie oder was ist mit der Frau? Und letztendlich habe ich dann Polizei gerufen und die Wohnung aufbrechen lassen. Die Frau war schon verwest. Kein Mensch. Man lebt in einem Seelensilo, wie im Märkischen Viertel oder Marzahn, und man hat keinen Menschen. Und man kann nebenan verrecken, Haustüre nebenan, und man merkt es gar nicht. Man merkt es nicht. So. niemand interessiert sich für einen. Im Dorf, das ist was ganz was anderes. Verstehst du, da kennt einer den anderen oft. Da sieht man das so, geht er einkaufen, was macht er, kommt er, geht er. Aber in diesen Massensilos heutzutage, in den Seelensilos, der Großstädte, ich habe keinen Menschen. Manche Menschen sind so reserviert, dass sie gar nicht auf andere Leute zugehen. Also Einsamkeit und Alleinsein, das ist mein Thema heute. Man kocht. Und man weiß gar nicht, für wen man kocht. Ich habe in Süddeutschland eine Frau gehabt, die hat gekocht und das Essen weggeschüttet, nur dass sie mal gekocht hat. Dass sie was zu tun hat. Aber für niemand gekocht, also niemand ist da, niemand will essen. Oder sie hat auch niemand angeboten, das muss ich auch vorneweg sagen. Manche Menschen sind so egoistisch. Warum ist man einsam oder wie wird man einsam? Du hast vielleicht irgendwo, und ich sage, Einsamkeit ist eine Festlegung. Menschen haben sich festgelegt. Wenn ich dann so die Geschichte, die Biografie der einsamen Leute studiere, und ich habe in den letzten 40 Jahren genug Möglichkeiten gehabt, einsame Menschen anzuhören, ihr Wehs und ihr Klagen anzuhören und ihr Probleme, und ich versuche zu analysieren und festzustellen, wo kommt die Einsamkeit her? Und ich habe festgestellt, viele Menschen haben sich festgelegt. Mich liebt niemand. Und wahrscheinlich lag das schon, dass man gar nicht gewollt war als Kind, gar nicht erwünscht war als Kind, vielleicht aus einer Vergewaltigung, dass man rauskommt und so weiter. Das war gar nicht Liebe, dass man dich empfangen hat. Du warst kein Wunschkind. Also mich mag niemand. Und man hat sich dann festgelegt irgendwie, so eine Schiene. Und deshalb gibt es für dich niemand. Also mich mag niemand, mich versteht niemand, niemand kümmert sich um mich. Deshalb passt auch niemand zu mir. Ich habe in Süddeutschland in der Seelsorge mal eine Frau gehabt, eine sehr nette Frau, sauber aussehend, gebildete Frau, reiche Frau sogar. Da war kein Mann zu gut für sie. Keiner tauchte, der hat den Macken, der hat den Macken, der hat eine Glatze. Also den, wo sie mochte, hat eine Glatze. Also niemand Richtiges, wo es so zu ihr passen würde und so weiter. Und da gesagt, weiß ich, mir reicht's, jeder Topf findet einen Deckel. Diesen Spruch hat sie immer da verwendet, also, aber ich finde den Deckel nicht, verstehst du, und der Deckel passt nicht zu mir. Also man ist zu wählerisch. Und wenn man irgendwo angefangen hat zu wählerisch, ein anderer Mann, ein anderer Bruder, der bei mir in der Gemeinde war, ist ledig und ist auch ledig gestorben, hätte viele Möglichkeiten gehabt, eine Freundin zu bekommen und jemanden zu finden in der Gemeinde. Aber der war zu perfektionistisch. Der hat besser gekocht, wie manche Frau in der Gemeinde kochen konnte, manche Schwestern. Also so weiter. Und als er dann so ein bisschen sich anfreundete, die Person näher kannte, dann besuchte sie auch zu Hause privat und so weiter. Und er sagte, das ist eine Schlampe, obwohl ich wusste, diese Frau ist wirklich sauber und so weiter. Der hat überall Staub gefunden, nur den nicht abgestaubt hat. Weißt du, weil er selber so pingelig war, so Perfektionist. Perfektionisten, die haben Schwierigkeiten, jemand anders zu finden. Wenn du etwas Vollkommenes suchst, dann brauchst du nicht heiraten, kannst gleich ledig bleiben. Denn es gibt niemanden, der vollkommen ist. Es gibt niemanden, der vollkommen ist. Aber ich möchte nur sagen, die Ursachen für Einsamkeit. Viele Menschen sind selbst schuld für ihre Einsamkeit, weil sie ja, zu viel sehen und so weiter, falsche Vorstellungen haben vom anderen. Letztendlich, man denkt, die Ehe ist ein Hafen. Nein, die Ehe ist kein Hafen, sondern da wird man rausgeschickt und jetzt muss man mit Sturm und mit allem drum und dran fertig werden. Viele haben sich also festgelegt, entweder was Ganzes oder gar nicht. Und sie verbauen ihr Glück dazu. Da nützen auch die frommen Sprüche nicht, wenn man so sagt, also jemand hat mir da erzählt, wenn du geliebt werden willst, dann liebe. Weißt du, du kannst noch so viel Gutes tun und selbst wenn du noch so viele Leute um dich hast und noch so viel Gutes tust und noch so viel dich engagierst, wenn du dich reservierst, viele Menschen sind reserviert, die lassen an sich nicht dran, sind wie weiches Ei, lassen sich nicht dran. Wir blockieren uns selbst und das sind so viele Blockaden, warum ich einsam bin. Du liebst andere Menschen um dich herum, aber du wirst nicht geliebt. Das ist das Schlimme dabei. Du gibst und gibst und gibst und gibst und gibst, aber du kriegst kein Feedback, kein Dankeschön, irgendetwas blockiert. Und du fragst dich, was ist das, dass nichts zu mir zurückkommt. Ich gebe und gebe und gebe und zu mir kommt nichts zurück. Du bist einsam. Du bist mitten in der Gesellschaft. In Augsburg stand bei uns in der Zeitung, da geht ein Mann zum Psychiater und sagt, können Sie mir helfen, ich brauche etwas, ich bin so unglücklich, ich bin so traurig, so niedergeschlagen, ich brauche etwas. Und dann sagt der Psychiater, er war fremd in dieser Stadt. Dann sagt der Psychiater, ich weiß was, da kommt ein Spaßmacher, einer, der die Leute unterhält in der Stadt und vielleicht kann das ihnen helfen, so dieses bisschen erheitern und sie glücklich machen und sagt, wie heißt der Mann? Dann sagt er, das bin ich. Weißt, man kann andere unterhalten, anderen Spaß machen und andere so bei guter Laune halten. Und selbst kann man niedergeschlagen sein und selbst geht man zum Psychiater und sucht, kannst du mir helfen? Du bist doch einsam, du fühlst dich unwohl. Selbst wenn du noch so viele Menschen kennst und dir noch so viel Zeit für sie nimmst und investierst, etwas ist da, was dich blockiert und trennt. Es ist ein fundamentales Problem. Jeden Abend legst du dich allein ins Bett und verbringst den Rest deines Lebens allein. Niemand erwartet dich. Niemand motiviert dich. Bei niemandem kannst du dich ausweinen und klagen und so weiter. Niemand begehrt dich. Niemand freut sich über dich. Es ist immer eine Blockade. Das ist eine Wand, eine unsichtbare Wand. Du siehst alle Leute, die sind da. Und dir fehlt etwas von deinem Glück. Das ist Einsamkeit, Alleinsein. Und irgendwann wann ist es zu viel. Viele Leute scheiden dann aus dem Leben. Ich habe keinen Menschen, so wie dieser Mann am Teich Bethesda. Andere überspielen das, gehen in die Wirtschaft, Alkohol, Drogen, Stammtisch. Stammtisch ist eine Flucht. Man sucht Freunde und man flieht dann in alle möglichen Aktivitäten, Arbeit. Man will was beweisen, man will was zeigen, ich kann was, ich bin was. Alleinstehende leben sehr gefährlich, sind schutzlos. Geh du mal allein im Keller, hast schon Angst. Allein, stell dir mal vor, du musst da 100.000 Euro überbringen, jetzt von hier nach Kreuzberg. Abends um 10 Uhr, allein. Ich möchte dich sehen, wie du bammelst, wie sicher du gehst oder unsicher. So, ich will nur sagen, allein ist es nicht gut, dass der Mensch allein sein. Das war also, was Gott festgestellt hat bei der Schöpfung. Schon ganz am Anfang, bevor Gott irgendetwas segnet, dass er die Menschen anschaut, er sagte, es ist nicht gut für Mensch sein allein. Dieses Alleinsein ist ein Fluch. Einsamkeit, lasst mir das sagen, Alleinsein ist ein Geist, ist ein Dämon. Sein Geist ist ein Dämon. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und Einsamkeit ist ein Dämon. Also ich lasse es noch einmal, möchte, dass du es feststellst, es ist nicht ein Normalzustand. Du kannst mal einsam werden, mal einsam sein für ein paar Augenblicke. Genauso wie jeder depressiv mal sein kann und schwermütig sein will und sagt, mir reicht's. Aber wenn es etwas Chronisches wird, etwas Dauerhaftes wird, es ist eine Besessenheit. Einsamkeit ist eine Besessenheit. Also besessen von was? Von einem Geist, der dich isoliert, vom Ego besessen. Also einsame Menschen sind, du sie genau anguckst und die Lupe nimmst, Egoisten. Und Einsamkeit ist sogar schlimmer als körperliches Leiden. Du kannst irgendeine andere Krankheit haben, dir kann ein Bein fehlen, da kommst du noch gut zurecht. Aber wenn du einsam bist, fehlt dir alles. Ist schlimmer, als du denkst, wenn die Seele blutet. Wenn die Seele stöhnt und die Seele seufzt. Einsamkeit, Gefühle können auftreten und wir haben nicht nur ledige und einsame, alleinstehende hier, sondern Einsamkeitsgefühle können sogar auftreten, selbst wenn du verheiratet bist, wenn du im Beruf bist, wenn du sogar gemocht wirst von anderen Leuten. Einsamkeit tritt auf, selbst wenn du Kinder hast oder gehabt hast, plötzlich, wenn sie so aus dem Haus gehen. Das Nest ist leer. Oder was es auch immer ist, in der Gesellschaft. Du findest überall einsame Menschen. Einsamkeitsgefühle treten besonders da auf, wenn Veränderung stattfindet. Wenn irgendwo Veränderungen da sind. In Zeiten der Trennung und des Verlustes, wenn jemand stirbt. Ich mache immer wieder von Zeit zu Zeit so Trauerbetreuung, wenn Leute so aus der Gemeinde, auch sonst wo, wenn Leute jemanden verlieren, da ist eine Lücke da. Da tritt Einsamkeit auf. Wer füllt diese Lücke auf? Wenn Kinder aus dem Haus gehen, tritt Einsamkeit auf. Wenn man pensioniert wird, wenn man keine Arbeit mehr hat, das ist ganz schlimm für Leute, die pensioniert werden. Was mache ich dann? Was mache ich mit meiner Freizeit? Die können mit sich selber nichts mehr anfangen. Das ist ganz schlimm bei Leuten, die kein Hobby haben. Wenn der Körper schwach wird, wird man einsam, man wird ja auch sowieso von Menschen isoliert, man trennt sich mal mehr und mehr von Menschen oder Menschen sich von ihnen und so weiter. Weine und du weinst allein, lach und alle lachen mit. wenn man also schwach wird, Verluste hat. Also die momentane, vorübergehende Einsamkeit ist keine Katastrophe. Sogar sehr gesund und nützlich. Sogar manchmal sollte man suchen Einsamkeit, dass man sich zurückzieht. Jesus zog sich auch zurück, für die Stille auf dem Berg zu beten, mal Ruhe von den ganzen Jüngern, von den ganzen Problemen. Oft ist es wichtig, diese momentane Einsamkeit. Manchmal entsteht sie durch einen Umzug von einer Wohnung in die andere, bis du deine neuen Nachbarn kennst. Oder ein Krankenhausaufenthalt kann das auslösen. Oder Arbeitslosigkeit, plötzlich verlierst du und fühlst dich ungebraucht, zum alten Eisen abgeschoben, ganz besonders in unserer Gesellschaft heutzutage. Das ist also diese vorübergehende Einsamkeit, keine Katastrophe. Es sei denn, es wird chronisch, das heißt chronisch fortlaufen, setzt sich weiter fort. Sie wird ausgelöst durch äußere Ereignisse, also diese äußere, diese momentane Einsamkeit. Man wird abgeschnitten von vertrauten Menschen, vertrauten Aufgaben, vertrauter Verpflichtungen. Du wirst abgeschnitten, plötzlich, was soll ich machen? Jetzt für uns beide lohnt sich nicht zu kochen, nur als Beispiel. Oder für mich allein lohnt sich das, dann gehe ich lieber Döner um die Ecke essen und so weiter. Für mich und so weiter, dieses Einsamsein, für mich lohnt sich nicht. Ich habe eine liebe Frau gehabt, die kommt und in Heilbronn, ich nehme Heilbronner Geschichten, die Leute kennt die sowieso nicht und nenne auch keine Namen. Und außerdem, die Schwester lebt auch nicht mehr. Und die kommt zu mir und sagt, Bruder Matthäus, ich bin so einsam. Ich war treues Glied in der Gemeinde, hat Zehnten gezahlt, mitgebetet und so weiter, aber war so einsam in der Gemeinde. Habe ich gesagt, Schwester, ist das nicht möglich? In der Gemeinde, im Volk Gottes, einsam sein. Und als ich so betete, sehe ich so einen Kuchen. Und dann sage ich, Schwester, du backst bestimmt gerne. Ja, aber weißt du, sagt er, seitdem mein Adolf hieß er, glaube ich, der Mann, seitdem mein Mann, also Adolf, tot ist, habe ich nicht mehr gebacken. Habe ich gefragt, sag mal, was für einen Kuchen mochte dein Adolf? Karottenkuchen. Habe ich gesagt, Schwester, ich rate dir eines jetzt. Backen Karottenkuchen gleich demnächst und lad so ein paar Geschwister aus der Gemeinde ein. Oh, weißt du, da wird niemand kommen. Hat sie schon gleich sich festgelegt. Niemand wird kommen. Habe ich gesagt, back doch mal und ich sorge dafür und so weiter. Und dann habe ich ein paar Leute so angesprochen, oder lad du ein und dass du Karottenkuchen gebacken hast und so weiter. Und jetzt musst du vorstellen, das war das erste Mal, hat sie Karottenkuchen gebacken nach Jahren, ich glaube 25 Jahre oder sowas war es das, wo sie zum letzten Mal Karottenkuchen wieder gebacken hat. Es lohnt sich nicht für mich. Weißt du, das muss ich einfrieren und was ich mir so alles vorgejammert hat mit ihrem Karottenkuchen oder mit ihrem Kuchen. Also allein, das ist mir gar nicht gesund. Ich habe Zucker noch außerdem. So hat sie gestöhnt. Ich habe gesagt, Schwester, back jetzt einen Kuchen. Und sie hat gebacken. Und jetzt hat sie rausgesprochen. Oder zuerst mal so ein paar Schwestern, so ein paar ältere Schwestern hat sie eingeladen. Und dann haben diesen Karottenkuchen genossen und haben überall erzählt, die Schwester M. Also so hieß sie, die Schwester M, die backt Karottenkuchen, sowas Tolles. Jetzt haben sie, die Leute sind regelrecht auf sie zugegangen und gesagt, Schwester, dürfen wir auch mal von deinem Karottenkuchen probieren? Und so weiter, ja kommt, nächsten Sonntag. Und so fing das an. Und was ist passiert? In ihrem Haus hat eine Bibelstunde angefangen mit dem Karottenkuchen. Und der Karotten, die hat nicht nur Karottenkuchen, die hat Kartoffelkuchen gebacken. Weißt du, die hat lauter verrücktes Zeug, das konnte sie. Sie war eine tüchtige Hausfrau. Aber es lohnt sich nicht mehr. Seitdem mein Adolf weg ist, also lohnt sich das nicht mehr. Und sie hat mit dem Karottenkuchen Leute eingeladen, eine Schwester, zwei Schwestern und so weiter, miteinander gebetet, Bibel gelesen und Rezepte ausgetauscht und miteinander dann, die haben sogar noch Backkurse gegeben, oder die Schwester hat noch Backkurse gegeben. So, und da sind Leute zum Glauben gekommen sogar. Aber zuerst einmal, was kann ich Großes tun? Fang an, die Barriere zu durchbrechen. Den Fluch, und dieser Fluch war, mein Adolf ist tot. Also was soll ich machen? Niemand will mich. Fang an, geh auf Menschen zu. Also durchbrich die Blockaden, die der Feind aufgebaut hat. Das ist ein Fluch. Der Tod ist ein Fluch. Die Person, die Gott weggenommen hat oder die Person, die weggenommen worden ist, ist jetzt woanders bei Gott im Himmel. Und er war gläubig, die Familie und so weiter. Aber für mich allein lohnt sich das nicht. Fang an, was Gutes zu tun. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Aber das ist so diese momentane Einsamkeit, vorübergehende Einsamkeit. Das ist nicht schädlich. Die zweite Phase der Einsamkeit ist der langsame Rückzug, wie jetzt bei dieser Schwester. Jahre, Jahrzehnte nichts mehr gemacht. Einsamkeit beginnt so als Dauerbegleiter zu sein. Keiner will mich, keiner mag mich. Unsere Fähigkeiten, Kontakte und so weiter nehmen langsam aber sicher ab. Wir unterhalten uns immer weniger. Wir kommen zur Versammlung, gehen gleich von der Versammlung. Ich habe Leute gehabt im Gottesdienst, die habe ich immer wieder, die gibt es auch hier in Berlin. Die kommen, wenn ich angefangen habe zu predigen, und die gehen, bevor ich Amen sage. die wollen mit niemand in Berührung kommen. Und irgendwie bin ich schneller doch an der Tür gewesen, als diese betreffende Person einmal. Dann sage ich ja, hör mal, mir fällt eins auf, du kommst zu spät und du gehst zu früh. Was ist mit mir los? Dann sagt diese Person, ich bin gemeindegeschädigt. Ich bin schon sämtliche Gemeinden in Berlin hier durch, ich bin gemeindegeschädigt. Die möchte ihre Ruhe haben. Man zieht sich zurück in sein Schneckenhaus. Gemeinde geschädigt. Weißt du, und das ist jetzt dieser Rückzug. Ich will mit niemandem, ich will Gottes Wort hören, ich will Gott anbeten, ich will dabei sein im Gottesdienst, ich will Halleluja rufen. Aber dieses Halleluja kommt nicht mal bis an die Decke an. Wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht lieben kannst? Gemeinde geschädigt. Da ist eine Wunde, da ist eine Verletzung. Also eine Einsamkeit entsteht auch durch Verletzung. Nicht nur durch Ablehnung, dass ich nicht gewollt worden bin von meinen Eltern, sondern auch durch Ablehnung. Man will nicht mit niemandem sprechen, nicht fragen, wie geht's dir, dieses Gemeindegeschädigt, das müsste man auf den Grund gehen. Und ich bin der Sache ein bisschen auf den Grund gegangen, aber was soll's. Man verlernt das Lächeln, man redet nicht mehr über das Alltägliche, nur guten Tag, auf Wiedersehen, hallo. Und sogar peinlich, diese Person war peinlich. Seitdem der Billy da war, kommt sie auch kaum mehr. Weil der Billy hat gesagt, du sollst dem Nachbarn die Hand geben, du sollst sogar die Hand auflegen und so weiter. Das ist so unangenehm. Weißt du, so körperliche Berührung. Weißt du, Einsamkeit ist, dass wir auch körperlich berührt werden und uns berühren lassen. Und das ist sehr wichtig, denn unsere Haut ist das größte Organ. Also so viele Menschen haben Angst, überhaupt den kleinen Finger zu geben. Berühr mich nicht. Du siehst also, wie sanft oder wie leicht manche beseitigt sind. Aber das ist auch nicht das Allerschlimmste. Es ist schlimm. Es ist der Anfang von einer chronischen Einsamkeit, aber man hat keinen Spaß mehr an gar nichts mehr. Man freut sich nicht. Man singt auch nicht mehr so richtig mit. Man erfüllt seine Pflichten. So wie dieser ältere Bruder vom verlorenen Bruder, dieser ältere Bruder. Ich tue alles, ich mache alles genau, aber das ist kein Spaß mehr, keine Freude mehr, keine Hingabe mehr, keine Selbstverständlichkeit mehr, kein Vergnügen, obwohl der Vater brennen würde, dass der Junge sich was nimmt und gönnt. Also man gönnt sich nichts mehr und traut auch sich nichts mehr zu. Und dann die dritte, die schlimmste Phase der Einsamkeit, das ist die chronische. Für Monate und Jahre Einsamkeitsgefühle, man versteinert. Man wird hart, hart zu sich, hart zu den anderen, hart zu Gott sogar. Und diese Menschen, die versteinerte Menschen, die in der chronischen Einsamkeit leiden, die sind tief in der Erinnerung verwurzelt, nur noch, die leben nur noch von vorgestern und vorgestern, was früher da war. Sie leben auch so aus der Erinnerung, irgendwo sind sie stehen geblieben mit ihrer Entwicklung, sie schwelgen in der Erinnerung, sind unbeweglich, versteinert. Alle Fähigkeiten, Kontakte und so weiter haben abgenommen und sind verschwunden. Ich habe keinen Menschen mehr. Die Schwester kann nebenan wohnen, die leibliche Schwester meine ich, habe ich so einen Fall hier. Aber interessiert mich nicht. Und wenn du dann ansprichst und du hast doch bestimmt noch Geschwister. Ja, die leben da in Neukölln. Aber man geht gar nicht rüber, man weiß gar nicht, wie es der Person geht, ist aber die leibliche Schwester. Aber man möchte die ganze Welt evangelisieren. Weißt du, das will man überspielen, übertuschen. Man die ganze Welt evangelisieren, aber die leibliche Schwester. Und wahrscheinlich brennt die leibliche Schwester genauso schlimm und fragt, wo ist meine Schwester? Man kann die Kontakte nicht mehr pflegen, man will sie auch nicht mehr pflegen. Viele Menschen, die einsam sind, die versuchen dann einfach, sich Liebe zu kaufen. Sex, Zuneigung, Verständnis und so weiter, käuflich erwerben durch Geld. Diese dritte Phase der Einsamkeit ist die schlimmste. Und wenn man da nicht rauskommt, geht man zugrunde. Das nächste ist dann Selbstmord. Und das sind die meisten Berliner. Tut mir leid, ich habe gesagt, wenn es euch nicht passt, könnt nach Hause gehen. Die ganzen Gemeindehopser, die von Gemeinde zu Gemeinde hopsen, die keine geistliche Heimat haben, die sind hier geschädigt. So wie diese eine Person mir an der Tür sagte, ich bin gemeindegeschädigt. Weißt du, verletzt, aus der Bahn geworfen, kann man sich nirgendwo mehr einbringen, sich nirgendwo mehr engagieren, vertraut man sich auch niemandem mehr, weil das Vertrauen womöglich vielleicht missbraucht wurde. Du hast was gesagt und dein Vertrauen wurde missbraucht und dann sofort gehen Jalousien runter. Wir bemühen uns gar nicht mehr rauszukommen, wir haben Angst, uns zu blamieren, bloßzustellen. Wir können keine Anerkennung geben und auch keine Anerkennung empfangen. Ist es wirklich wahr? Weißt du, du sagst was Nettes. Ist es wirklich wahr? Weil wir schon ständig angelogen worden ist, womöglich, was weiß ich. Man kann keine Anerkennung mehr geben. bei chronisch Einsamen, die wissen mit sich und anderen nichts mehr anzufangen, fühlen sich immer abgelehnt, unattraktiv, hässlich, müssen ständig da sich schön machen irgendwo und irgendeine Maske aufsetzen und laufen mit Masken. Sie haben auch nicht mehr die Fähigkeit, jemandem zu vertrauen und sich selbst zu vertrauen. Das wird alles gestört. Menschen, die sich einsam fühlen oder und so weiter, die glauben, sie sind nicht liebenswert. Irgendetwas, ich habe einen Macken. Und dann versuchen sie dann, das zu überspielen, zu übertuschen mit irgendetwas, mit Geld, Kleider, Farbe, Make-up und so weiter. Haben Angst vor Ablehnung, möchten nicht abgelehnt werden, weil sie schon so oft abgelehnt worden sind. Und eigentlich, Einsamkeit ist entstanden aus dem einfachen Grund bei dieser Art von Leuten durch Ablehnung. Und das fängt irgendwo beim Baby an, als kleines Kind, als Säugling, als Embryo sogar im Mutterleib. Das entwickelt sich dann einfach weiter. Und sie warten immer auf die Initiative der anderen. Andere sollen auf mich zugehen. Andere sollen mir nett sein. Andere sollen mir was sagen. Und so weiter. Und sie erwarten immer, der andere muss was tun. Die anderen sollen ihn loben. Habe ich das gut gemacht? War das in Ordnung? War das nett? Hat das geschmeckt? Ist das, wie sehe ich aus? Und immer wieder, horch mal, das ist ein Zeichen, was in Minus geht. Einsamkeit, und jetzt hör mir zu, Einsamkeit ist die moderne Form vom Aussatz, biblischen alten Aussatz. Aussatz, eigentlich ist Aussatz nicht schlimm. Als ich das erste Mal zu den Aussätzigen in Indien ging, in einer aussätzigen Kolonie, habe ich gedacht, du musst vorsichtig sein. Aber dann hat Gott mir gesagt, leg die Bibel zur Seite und geh und reinige die Aussätzige. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den Aussätzigen, obwohl Eiter und alles da war, einfach Hand aufgelegt, sie gesegnet und für sie gebetet. Dass sogar mein indischer Bruder mich zieht zurück und sagt, nein, das macht man bei uns nicht. Also mir ist egal. Jesus hat mir gesagt, also ich habe die Bibel, ich habe vorbereitet eine wunderbare Aussätzigenpredigt. Für Aussätzigenlager. Und wir haben Decken gekauft für die Aussätzigen und vieles andere. Reinigt die Aussätzigen. Du glaubst gar nicht, was für eine Revolution im Aussätzigenlager ausgelöst wurde, indem ein Weißer, ein Ausländer noch dazu, auf die Aussätzigen die Hand legt, sie berührt. Ich sehe noch heute eine Frau ohne Arm, also nur einen Stumpen, die streckt die Hand, keine Christen. Das waren, also, die wussten schon von Christus, ein Hindu kennt Christus und Jesus Christus ist für sie ein großer Heiliger und so weiter. Und ich berühre sie im Namen Jesu, die wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und preist Gott mit dem Stumpen. Das hättest du sehen müssen, wie die Gott lobt und preist und so weiter. Reinigt die Aussätzige. Am Abend, als ich dann wieder in der Versammlung bin, unser Bruder, der uns begleitet hat, oder die Brüder, die uns begleitet haben, die haben gesagt, sowas, was sie jetzt gesehen haben, haben sie noch nicht erlebt, dass ein Weißer auf die Aussätzige zugeht, inmitten drin sich ein Aussätzige, wie sie auf dem Boden sitzen, sich hinbeugt und niederbeugt und für sie betet, sie segnet und so weiter, diese Liebe, und das spüren sie. Und Aussätzige, also einsame Menschen sind Aussätzige. Niemand will mit ihnen was zu tun haben. Ich habe in Indien, in einer Stadt, ich weiß nicht, welche Stadt es war, aber irgendwo in Indien, mache ich einen Altarruf und da kommt eine Frau nach vorne. Ich habe schon Altarruf vorne, da stehen Leute schon vorne. Und plötzlich kommt eine Frau nach vorne und alle gehen zurück. Denke ich, was habe ich falsch gemacht? Eine Aussätzige ging in eine Versammlung nach vorne, wollte auch den Heiland haben. Wollte auch angenommen werden. Und gerade diese Frau, und ich berühre sie und ich spüre, wie der Eiter sich rausdrückt aus der Haut und so weiter. Und die Leute stehen wie starr, die denken, ich falle um, ich bin nicht umgefallen. Und so weiter. Aber ich habe für diese Frau gebetet und sie gesegnet. Und diese Frau fing an zu strahlen als Aussätzige, reinigt die Aussätzige. Normalerweise im Orient sagen die Aussätzigen aussätzig, aussätzig. Oder wir haben ja in Indien überall Aussätzige gesehen, das ist also normal. Und dann hat mir ein Arzt in Kalkutta erzählt, der die größte aussätzige Kolonie der Welt wahrscheinlich hat, etwa 100.000 Aussätzige in der Kolonie, so und Pfingstbruder, der hat gesagt, weißt du, brauchst, ich habe gesagt, Bruder, jetzt muss mir sagen, ist es gefährlich, aussätzig zu sein? Sagt, für euch weiß er nicht. Ihr habt die Vitamine, ihr habt Abwehrstoffe in euch und so weiter. Eure Nahrung ist in Ordnung. Und das ist eine Aussatz ist nichts anderes als eine Krankheit der Armen. Wo praktisch Mineralien, Spurelemente etc. fehlt. Also das ist eine Krankheit der Armen. Ihr könnt es ja gar nicht kriegen, selbst wenn ihr wolltet, könnt ihr es gar nicht kriegen. So, nur nebenbei. Reinigt die Aussätzigen. Aussatz ist hier eine Form von Einsamkeit. Oder die Einsamkeit ist die moderne Form in der westlichen Welt hier was wir haben, Aussatz. Also der einsame Mensch, und wenn du sagst, ich bin einsam, kannst du gleich sagen, ich bin aussätzig. Und das ist so. Du distanzierst dich von Menschen, isolierst dich von Menschen, ziehst von Menschen dich weg. Und Jesus sagt, reinigt der Aussätzige. Wir haben einen großen Auftrag, reinigt der Aussätzige. Und das ist eine gute Möglichkeit, Aussätzige zu reinigen. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also, aussätzig. Die Wurzeln für Einsamkeit liegen. Und ich sage jetzt, wo die Wurzeln für Einsamkeit liegen. Halt es fest, kannst nachprüfen in der Bibel. Zuerst mal im Stolz, da fängt es an. In der Selbstsucht, da liegen die Wurzeln der Einsamkeit, im Egoismus, im Neid und Eifersucht, in Selbstgerechtigkeit. Wir sind besser wie die anderen. Und schon isolierst du dich, baust eine Barriere, eine Blockade auf. Die Blockaden entstehen nicht von heute auf morgen. Und wenn du sagst, ich habe Blockaden, in meinem Leben sind Blockaden, irgendwo sind diese Blockaden entstanden durch irgendetwas. Die Wurzeln der Einsamkeit ist Habgier, kriegst das Maul nicht voll. Ich denke an Gehassi. Bei dem einen geht der Aussatz weg, der andere kriegt es. Der Naaman, der wird geheilt und der Gehasse kriegt es und für den Rest seines Lebens und seiner ganzen Familie. Die Wurzel für Einsamkeit ist Ungehorsam. Eigentlich so wie der Bruder mir von Kalkutta sagte, Unreinheit und Mangelerscheinungen. Einsamkeit beginnt mit der Ablehnung und Trennung, das ist das eine. Und es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass viele Menschen einsam werden. Zuerst mal die Großstadt. Großstadt ist nicht im Willen Gottes. Gott wollte, dass du auf dem Dorf wohnst, dass du deinen Nachbar kennst, dass du Menschen hast und so weiter. Undankbarkeit ist auch noch so ein Faktor, was Einsamkeit auslöst, wenn du undankbar bist. Sag für alles Danke und alle Zeit Danke und du wirst sehen, plötzlich fließen die Dinge. Und sei gebefreudig und. Ich habe eine Schwester in Süddeutschland gehabt, die lebt noch, deshalb sage ich auch nicht den Namen. Die kommt zu mir und sagt, ich gebe immer, mir gibt niemand was. Das Beispiel. Und dann, wie sie da vor mir steht und so klagt als Schwäbin, dann sage ich, Schwester, und was gibst du? Was gibst du? Also, du musst was von dir geben, nicht nur, dass du was gibst und tust und machst und so weiter. Was gibst du? Ich gucke die Schuhe an und sage, schenk irgendjemand gleich die Schuhe und lauf barfuß, sowieso Zimmer, schadet gar nicht. Der ist mit dem Auto gefahren und hat bestimmt im Auto noch welche Latschen gehabt. Und dann schenkt die Schuhe und dann guckt sie da und verschenkt jemand die Schuhe. Dann sind die Leute so berührt oder die Person ist so berührt gewesen, die Schwester sowieso hat mir ein paar Schuhe, ihre besten Schuhe und ist barfuß nach Hause gegangen. Du musst etwas Ungewöhnliches tun. Und dass das imponiert, du musst etwas tun, was die Leute imponiert, wirklich. Und zwar, weil Liebe ist und von Herzen und gerne. Und das, was du liebst, das lieben auch die anderen. Mit diesem Schuh fing eine Revolution bei uns in der Gemeinde an und könnte noch ganze Geschichte sagen. Einsamkeit hat noch andere Faktoren, die hier, also westlich, was ich hier noch aufreißen möchte kurz. Jede dritte bis vierte Ehe und heute schon fast jede zweite zerbricht und hinterlässt zuerst einmal alleinstehende Menschen, irgendwo Wunden. Die Lebenserwartung der Menschen wird immer höher, die Menschen werden immer älter, vor allem Frauen und so weiter. Die leben länger und deshalb sind vor allem auch ältere Frauen einsam, oder weil die Männer vor ihnen gegangen sind. Menschen setzen sich immer mehr Ziele, haben mehr Erfolg und mehr Leistung und so weiter und denken zuerst einmal an sich selbst. Und das ist auch ein Faktor, wo Einsamkeit entsteht, weil man zu viel an sich selbst, zu viel an seine Karriere, zu viel an seine Rente denkt, zu viel an dies und so weiter, sein Alter denkt. Partnerschaften werden erschwert dabei und vernachlässigt, wenn man zu stark sich auf die Arbeit konzentriert, man vernachlässigt das, was man nachher dringend braucht, den Partner. Man hat sich um die Kinder nicht gekümmert und dann nachher im Alter braucht man die Kinder, die einen nachher versorgen oder pflegen und so weiter. Aber man hat für den Rest die ganze Zeit keine Zeit gehabt. Und dann muss man sich nicht wundern, dass da nachher der Junge, das Mädchen nachher oder der Mann oder Frau später sagt, ja, guck mal, wie viel Zeit haben die für mich, für uns verwendet? Warum so? Die sagen das nicht, die haben ihre Eltern lieb, aber die denken sich das. Wie viel Zeit haben die für mich verwendet? Mich haben sie einen Schlüssel am Hals gehängt und wie viele Kinder wachsen als Schlüsselkinder auf? Mich abgeschoben im Kindergarten. Du wirst gar nicht glauben, ich war in Amerika. In Deutschland vielleicht auch, aber im Gottesdienst. Wir kommen in eine große Kirche mit 6.000 Leuten und die haben einen Kindergarten. Und die Kinder haben gebrüllt, die Mütter haben die Kinder abgegeben, sonntagmorgens aus dem Bett und rausgeholt und in die Kinderkirche, Kindergottesdienst, Kinderkrippe gebracht. Und die haben geschrien, die haben sich natürlich nachher beruhigt. Aber man muss sich nachher wundern, dass die Kinder sagen, wir wollen mit Kirche, das ist unser Horrorerleben, sonntagmorgens immer abgeschoben zu werden in eine Kinderkirche, Kinderkrippe. Wir wären gerne bei den Eltern geblieben. Wir vergessen nichts, jede Erfahrung wird bei uns festgehalten. Vor allem jede Enttäuschung, jede negative Erfahrung, die wird registriert. Der Mensch vergisst gar nichts, kann gar nichts vergessen, selbst wenn er es wollte. Unser Körper speichert alles. So, abgeschoben. Wir gehen ins Gottesdienst und die Eltern preisen Gott und das Kind brüllt. Hier in Berliner, Leo Beck erzählt diese Geschichte, es ist ihm selber passiert. Die feiern da ein Fest, Lichterfest. Und die gehen dazu, Versöhnungstag, Versöhnungsfest ist, glaube ich, Versöhnungstag. Und die feiern Versöhnungsfest. Und er geht dann zur Synagoge und kommt an einem Haus vorbei, da schreit ein Kind. Natürlich, die ganze Versammlung, die ganze Festversammlung ist voll und die warten, wo ist der Prediger? Oder der Rabbi? Der kommt nicht. Der Rabbi ist nicht gekommen. Also es soll schon längst anfangen und der Rabbi ist nicht gekommen. Dann kommt er endlich. Und dann sagt er, liebe Gemeinde, ich habe schon heute meinen Gottesdienst getan. Ich bin vorbeigegangen an einem Haus und habe gesehen, wie eines eurer Kinder geschrien, gebrüllt hat. Ihr seid alle hier, ihr wollt Gott anbeten. Ihr seid alle hier und ich habe das Kind geschaukelt und eingeschläfert. Und als es schlief, habe ich dann Gott überlassen. Dann habe ich gesagt, jetzt kann ich gehen. Und jetzt, ich habe Gott gedient. Und jetzt kann ich euch dienen. Verstehst du mal, wir dienen Gott. Und die Kleine, wer es auch immer ist, schreit und brüllt zu Hause. Aber wir preisen Gott. Wir sehen nur Gott. Ich will nur sagen, so entsteht Einsamkeit bei diesem Kind. Und so pflanzt sich das fort, Generationen. Und die Eltern haben nichts Besseres gehabt, die geben auch nichts Besseres den Kindern weiter. So, wie entstehen, das sind also noch verschiedene andere Faktoren. Oder jetzt beim Einzug des Computers, da wird die Kommunikation erst recht erschwert. Die Menschen nutzen immer weniger Verkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel. Verstehst du? Also wenn ich irgendwo fahre, ich quatsche die Leute an, ich weiß nicht warum. Man sieht das und wenn du in der U-Bahn sitzt, da sitzt und jemand starrt dich und da starren die Leute, mustern die Leute, wer ist das und wer, das könnte das sein und das könnte das sein und das könnte so und sowas sein und so weiter. Und so also ein bisschen Feedback. Aber wenn du allein bist, verstehst du, nur allein im Auto oder allein die Straße gehst, es ist nicht gut, sagt der Herr. Das hat Gott gesagt. Das ist nicht eine Erfindung von irgendjemand. Geborgenheit fehlt bei den meisten Menschen. Und deshalb kommt die Einsamkeit. Also gerade diese Gesellschaft, man war im Aufbau, unsere Eltern waren im Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Die waren so beschäftigt mit, dass wir genug Brot haben, dass wir gut angezogen sind, dass wir gute Bildung haben und dass wir das und jenes haben. Und die haben vielleicht uns ein bisschen an der Seele vernachlässigt. Das ist ein Problem. So, das ist die Situation. Wie komme ich aus der Einsamkeit raus? Einsamkeitsgefühle sind Alarmsignale. Alarmsignale bei uns. Und wenn du merkst, ich spüre, ich bin einsam, leer, Burnout-Syndrom kommt es, dass Leute ausgebrannt sind. Gott sagt, es ist nicht gut. Und dann nützt das nicht, wenn du jetzt irgendwelche zuerst mal äußere Ablenkung suchst, das verschlimmert die Sache nur noch. Einsame Menschen werden krankheitsanfällig. Oder kommen, weißt du, wenn du keinen Schutz hast, keinen Menschen hast, du wirst krankheitsanfällig, kommen alle möglichen Krankheiten. Damit sich andere Menschen, und das ist nichts anderes, damit sich andere Menschen sich mit dir wieder beschäftigen sollen. Das ist nichts anderes, es ist ein Trick des Körpers, ein Trick der Seele. Du wirst krank, dann kommen die Krankenschwestern, dann kommen die Ärzte, dann kommen die Psychologen, dann kommen die Seelsorger, die sind alle so mit dir beschäftigt dann. Aber das sind die falschen Leute, die sich mit dir beschäftigen. Du sollst richtige Leute haben, die sich mit dir abgeben und sich mit dir beschäftigen. Also wie passiert das? Ich habe noch in der Zeitschrift heute Morgen gelesen, in einer amerikanischen Medizinzeitung, Männer ohne enge Freunde oder Freundinnen leben mit einem großen Risiko für Herzinfarkt. Männer, die also keine Freund oder keine Freundin haben und keine Menschen haben, die haben also erkranken ganz schnell und ganz stark und also ein Herzinfarkt etc. Das sind so diese großen Probleme. Wenn man keinen Menschen hat, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man sich mitteilen kann. Bei Einsamkeit fehlt eines, und das ist Liebe. Liebe, aber ich meine nicht Sex. Liebe fehlt. Liebe, die gibt, und Liebe, die nimmt. Einsame Menschen, das waren mal Schlüsselkinder, Kindergartenkinder, kein Zuhause. Meistens oder sehr oft, was ich in meiner Seelsorge erfahren habe, bei der Oma groß geworden. Keine richtige Familie gehabt, im Heim groß geworden, hin und her geschoben worden. Irgendwann mal gibst du dich auf. Und auf das wartet der Teufel, dass du dich aufgibst. Diese unerfüllte Liebe, und jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, möchte Liebe haben. Und die kann er mal nicht kaufen. Du verkümmerst. Bist du wirklich so allein, wie du glaubst? Denk drüber nach. Bist du so ein Robinson Crusoe auf der Insel irgendwo, ausgesetzt und ausgeworfen? Allein sein müssen ist schwer. Allein sein können ist schön. Dieser Satz, also das lasse ich, also ich möchte dieses in den Raum stellen. Allein sein können, also du wünschst dir manchmal, also abschalten, geh verreist mal und mach das und so weiter. Mal Abstand zu bekommen, fasten, mal sich ab, das ist okay. Aber allein sein müssen, nicht von innen her, sondern einfach, weil die ganze Gegebenheit so ist, dass du allein bist. Und Gott sagte sogar selbst, es ist nicht gut. Dieses allein sein müssen ist nicht gut. Allein sein können schon, aber nicht allein sein müssen. Gott brauchte einen Gegenüber. Jetzt halte ich fest, was ich über Gott heute Morgen mir so erdacht, meditiert habe. Gott hat jemanden gebraucht, so wie dich und mich. Gott hat einen gebraucht, so einen Menschen, so wie du und ich, der von woanders kommt, der total anders denkt, der spinnt auch mal zwischendurch und mal verrückt ist. Gott braucht, du lachst jetzt, also wir lachen. Gott braucht einen Gegenüber, der nicht er selbst ist. Wir neigen, und das ist auch, wo viele abwandern in der Esoterik, New Age, dann fängt er mit sich selber an zu spinnen. Und Gott sagt, das werde ich langsam verrückt, das werde ich langsam wahnsinnig. Ich muss was machen, ich muss mir ein Gegenüber schaffen. Lasset uns Menschen machen, sonst werden wir verrückt. Gott wäre verrückt geworden, wenn er sich keine Menschen geschaffen hätte. Ich stelle das mal in den Raum, mag es vielleicht gotteslästerlich klingen, aber ich sage das einfach so, damit du verstehst, was ich sagen will. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also Gott wäre verrückt geworden, wenn er dich und mich nicht geschaffen hätte, dich und mich nicht hätte, dich und mich nicht gäbe auf dieser Welt. Und ich sagte, warum? Jetzt passt dich. Mir hat es gefallen. Er braucht einen, den er inspirieren kann. Einen Fremden. Und ein Fremder inspiriert. Denn er selbst braucht wieder neue Ideen. Gott braucht die Ideen. Und gut, Mensch, guck mal, das hätte man doch auch so machen, wie der das macht. Du bist Gott ein Gegenüber, das Spiegelbild Gottes. Wir sind das Ebenbild Gottes. Denk das, was wir das sind. Gott braucht jemanden, der andere Meinung hat wie er. Und sogar auch die Meinung sagt. Und ihm sogar widerspricht. Du kannst nur kreativ sein als Mensch, wenn du jemanden hast, der nicht immer Ja und Amen zu dir sagt. Die Engel sagen Ja und Amen, Halleluja! Aber Gott braucht sowas nicht. Gott braucht jemanden, so wie dich und mich, was ihm widerspricht. Und nur so überwinden wir auch die Einsamkeit. Und die Menschen, die einsam sind, die vertragen keinen Widerspruch. Deshalb haben sie sich reserviert und fühlen sich abgelehnt. Hör mal zu, also Gott, lass mal da und du bist auf der anderen Seite. Lass uns mal festzustellen, Gott braucht jemanden, um den er werben muss, der nicht will. Und glaub mir das, die Frau oder der Mann, oder jetzt mal von Mann auf Frau, die Frau will umworben werden. Und die gibt Korb und nochmal so einen Korb und nochmal so einen Korb und nochmal so einen Korb und fünf Körbe. Das sagt, das muss ich. Und genau das ist Gott. Du kannst Liebe nur ausüben, wenn du werben musst. Wenn es einfach so freiwillig zufällt, das ist überhaupt nicht interessant, das ist stinklangweilig. Also Gott wollte jemanden haben gegenüber, um den er werben kann, um den er Angst haben muss. Der fällt mir noch ab, der haut mir ab. Der wendet sich von mir ab. Gott hat ein Gegenüber gebraucht. Und du musst auch, und genau das ist, wie überwinde ich Einsamkeit. Du musst jemanden haben, um den du werben musst, um den du kämpfen musst, um den du ringen musst. Und du musst dann dich bemühen, dass es klappt, dass es funktioniert, dass der Jahr mir nicht abhaut. Du musst fest anbinden. Er braucht jemand, und das hat Gott auch gebraucht, der an ihn zweifelt. Du sagst ja, pfui, sowas nicht. Doch, lies mal, und etliche, fast die Hälfte der Jünger, als Jesus auferstand, zweifelten. Und Jesus ließ zu, und etliche zweifelten, sogar der Thomas. Und jetzt überrascht der Herr Jesus extra den Thomas: Komm, Thomas, ich bin's doch, schau mal her. Gott kann sich uns nur offenbaren, wenn wir zweifeln. Wir kommen zum Glauben nur über Zweifel. Gott braucht jemanden, der zweifelt, damit er einem begegnen kann. Ich will nur zeigen, du überwindest die Einsamkeit, und jetzt fängst du schon ein Stück weit deine Einsamkeit zu überwinden. Gott braucht jemanden, oder hat jemanden gebraucht, der ihm gegenüber kritisch stand. Gott ist tot. Puh, kann man sowas denken? Wo ist Gott? Sag doch deinem Gott ab. Wir kennen ja alle diese Sprüche aus der Bibel. Und gerade in diesen Stunden, wo ist Gott? Hat Gott sich offenbart. Wo man nach ihm gerufen hat. Wo man Angst um ihn hatte oder gezweifelt hat oder und so weiter. Er braucht jemanden, der seine Pläne, dem er seine Pläne erklären kann. Johannes, schau mal her, das ist so und so und so. Nochmals, ich wiederhole, so und so und so. Gott braucht jemanden, der schwerfällig ist, der mir was erklären kann, der mir etwas sagen kann. Er weiß ja alles, er ist ja alles, er kann ja alles. Gott braucht jemanden, den er glücklich machen kann, beschenken. Er braucht jemanden, dem er dienen kann. Wir nennen Gottesdienst. Gott möchte uns dienen. Wenn er keinen Menschen hätte, so wie dich und mich, so ein armseliges Wesen, der ihm zuhört. Gott braucht jemanden, der ihn anbetet, begeistert ist von ihm, der seine Hilfe braucht, den er belehren kann. Also jetzt hör mal, setz dich hin. Ich will dir mal etwas erklären. Du musst Gott ganz menschlich vorstellen, gar nicht so super geistlich. Er ist dein Vater. Und er will dein Vater sein. Er will nicht irgendein höheres Wesen sein, irgendwo weit weg über die Sterne und jenseits der Schallmauer. Gott will sich uns offenbaren. Er will unser Freund sein, ein Gegenüber, ein Ansprechpartner. Er braucht jemanden, der vor ihm Angst hat. Gott braucht jemanden, der ihn fürchtet. Wir lesen von der Gottesfurcht in der Bibel irgendwo. Gott braucht jemanden, mit dem er sich austauschen kann, den er ermutigen kann, den er schützen kann. Pass auf, das ist sehr gefährlich, mein Freund. Gott braucht so einen Partner wie dich und mich, für den er sorgen kann, mit dem er alles teilen kann. Und das ist der Weg, wie wir Einsamkeit überwinden, indem wir Gott als unseren Freund bekommen. Nicht als höheres Wesen, vor dem ich zittere und mir nichts traue, sondern wie der Vater sagt zu dem Jungen: Mein Junge, was dein ist, das ist mein. Und was mein ist, ist dein. Nimm's, bedien dich. Zuerst einmal, das ist, wie ich die Einsamkeit überwinde, wenn du diese Barriere zwischen dir und Gott überwindest. Denn dazu bist du angelegt, deswegen bist du geschaffen worden. Aber was macht der liebe Mensch? Der versteckt sich vom lieben Gott. Als Gott ihn ruft: Adam, wo bist du? Gott hat keine Angst gehabt vor Adam. Und Adam hätte auch keine Angst vor Gott haben müssen. Weißt du, aber genau das ist das Urproblem der Einsamkeit. Ich hab's versündigt. Weißt du, wenn Adam und Eva zu Gott gekommen wären, am Abend noch, bevor Gott schon auf Gott gewartet hätte, dort in der Kabine, und gesagt: Warte mal, Gott kommt heute Abend. Und wenn die sich gleichgestellt hätten: Lieber Gott, ich muss dir was bekennen. Ich habe heute von diesem Baum genascht. Was wäre passiert, wenn Adam und Eva sich nicht versteckt hätten, sondern sich freiwillig Gott gestellt hätten? Male das mal aus. Und die Geschichte würde ganz anders ausgehen, wenn der Mensch sich gestellt hätte. Aber was macht der Mensch? Versteckt sich. Er begeht einen Fehler und versteckt sich. Und genau das ist, was uns in die Einsamkeit führt. Dann sitzen sie hinterm Busch irgendwo und spionieren. Was macht er? Anstatt sich zu stellen. Einsamkeit ist, irgendwo ein Fehler passiert, irgendwo eine Sünde passiert, irgendwo ein Fehltritt, irgendwo ausgerutscht, irgendwo versagt und mit dem nicht fertig geworden. Und dann versucht man künstlich zuzudecken mit Feigenblättern. Das hat Adam und Eva, haben sie probiert. Sie litten darunter und sie leiden heute noch darunter. Dann sind mit dieser Geschichte nicht fertig. Sie haben sich ausgeschlossen gefühlt, verdammt gefühlt, schlechtes Gewissen. Aber Gott hat uns angelegt, wir sind ja sein Gegenüber. Wir sollten und dürfen auch mal schlechtes Gewissen Gott gegenüber haben. Da kommst du und sagst, lieber Gott, ich habe was ausgefressen heute. Ich habe was angestellt. Ich war heute böse. Ich bin überzeugt, Gott hätte nichts ausgemacht. Ich sage, gut, aber bitte das nächste Mal aufpassen. Und so hätten wir gelernt, unsere Seligkeit und unsere Gerechtigkeit und so weiter. Aber was ist mit uns passiert? Isoliert, versteckt, verkrochen, davongelaufen und letztendlich sogar vertrieben. Alleinstehende verstecken sich in ihrer Einsamkeit, hinter ihrer Einsamkeit. Egal was es ist, du hast etwas Schlechtes erlebt, bist missbraucht worden, bist enttäuscht worden, bist irgendwie, ja, in irgendein Problem hineingeraten und es wird alles schön zugedeckt. Und genau das ist das Übel. Einsamkeit entsteht, indem du ein Geheimnis hast und dieses Geheimnis nicht preisgibst. Wer seine Sünde bekennt und lässt, so steht es in der Bibel, das galt auch schon damals, als Adam und Eva von dem Baum gegessen haben. Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wer seine Sünde bekennt und lässt. Aber wer etwas ständig unterdrückt, ich habe was ausgefressen. Ständig mit einem Geheimnis lebt und dieses Geheimnis womöglich noch ins Grab nimmt. Kein Wunder. Schon ein Geheimnis, was in deinem Leben ist, und du das ins Grab mit hineinnimmst und das Geheimnis entweder nicht erklärt, nicht gelöst hast und so weiter, du stirbst als ein einsamer Mensch. Alleinstehende haben immer ein Geheimnis bei sich. Sie wollen sich nicht offenbaren. Und sie wollen nicht, dass sie offenbar werden, dass jemand dahinter kommt. Und das ist diese geheime Bindung, die einen festhält und einen festlegt. Du bist immer blockiert, weil dieses Geheimnis nicht ans Licht gekommen ist. Du willst nicht, dass jemand erfährt. Du willst zwar das Richtige, aber du tust das Falsche in dieser Richtung. Und das ist diese heimliche Blockade, die dich dann aus dem Paradies vertreibt. Das ist eine Glaswand. Du sitzt da in so einem Kasten, siehst alles, weißt alles, aber da ist etwas, kommt nicht raus. Du siehst, aber du kannst nichts sagen. Und diese Gründe liegen oft vielfach in der Vergangenheit, weit zurück. Der Familie, manchmal sogar Generationen. Manchmal gibt die Mutter an die Tochter weiter und die Enkeltochter kriegt es wieder weiter und so weiter. Und es wird vererbt und man wundert sich, in unserer Familie ist ein Fluch, nennt man das da. Ja, aber das ist kein Fluch, sondern es ist eine Blockade. Etwas, was ausgrenzt, was, da ist etwas. Dann sucht man ständig was Neues, aber das Alte schleppt man mit, diese Hypothek. Ich weiß nicht, ob du dieses kleine Mädchen Geschichte kennst, man fängt falsch an zu knöpfen, einmal ein Knopf falsch und dann geht alles falsch. Verstehst du, einfach zu früh oder zu weit. Und wenn du einmal angefangen hast, so falsch dich zu knöpfen, bist du ganz falsch aufgeknöpft. Und genau das ist mit einsamen Menschen. Die einsamen Menschen sind falsch aufgeknöpft. Die haben irgendwo etwas ausgelassen, irgendwo etwas übersprungen, irgendwo etwas übergangen. Und die Sache stimmt nicht mehr. Und was musst du machen? Am besten wieder ganz neu aufmachen und wieder alles gegenüber. Alles in so passend machen. Wir müssen oft von vorne anfangen. Und zuerst einmal eins mit dem Schöpfer werden. Das ist Nummer eins. Und dann das ganze alte Zeug wieder rufen, die ganzen Festlegungen. Und ich sage dir, einsame Leute haben irgendwo in ihrem Leben eine Enttäuschung erlebt, einen Frust erlebt, etwas, das sie verbittert hat. Ich werde nie heiraten. Vielleicht haben Sie mit einem Mann oder mit einer Frau etwas. Ich habe hier jemanden in der Seelsorge vor gar nicht so langer Zeit gehabt, wo jemand kam auf mich zu. Diese Person ist schon eine ältere Person, ist im Krieg, als die Russen kamen, von Russen vergewaltigt. Und ich werde nie heiraten. Also Männer für Teufel. Und das ist eine Geschichte. Das hat man eine Verbitterung erlebt und so weiter. Ich werde nie heiraten. Das ist eine Festlegung, ist ein Fluch. Und ich werde nie heiraten. Und oft ist man ist oft mal so dumm in der Jugend und man legt sich fest und deshalb man macht ein Gelübde und man ist an diesem Gelübde gebunden. Ich werde nie heiraten. Und dann heiratest du vielleicht dennoch und deine Ehe klappt trotzdem nicht. Und das liegt nicht am Partner, das liegt an dir, weil du dich festgelegt hast. Das kann gar nicht klappen, weil eine Barriere ist zwischen dir und dem Partner. Ich werde nie heiraten und du hast trotzdem geheiratet, du hast immer ein schlechtes Gewissen dabei. Ich werde ledig bleiben, ich hasse Männer oder Frauen. Ich will keine Kinder haben. Und dann kommen Kinder und dann die Kinder, oder ich wollte einen Junge haben oder Mädchen haben und so weiter. Und dann fragen wir uns, wo kommen dann das Lesbische und der Homosexuelle her? Es kommt von den Eltern. Die legen sich fest und da wird ein Programm abgewickelt. Festlegung. Hat das mit Festlegung zu tun? Festlegungen sind Flüche, die man ausgesprochen hat. Das ist ein Programm. Läuft. Du kannst machen, was du willst. Ich möchte ein positives Bild nehmen, aber auf negatives ummünzen. Da ist David in dieser Höhle, in Adullam-Höhle, in Berg in Judäas. Und da ist der König Saul vorne und David sitzt ganz hinten, also der war in der Falle drin. David war in der Falle, als der König Saul sich versteckt auf der Jagd nach David, sich versteckt und so weiter. Aber jetzt, David weiß, jetzt, ich kann das aufbrechen und den Mann umbringen, den König. Aber was macht er? Er schneidet ihm einen Rockzipfel ab und nimmt diesen Rockzipfel mit und geht raus. Und dann draußen macht er, hey Saul, schau her, du warst in meiner Hand, ich hätte mit dir machen können, was ich wollte. Da sagt er, glaube ich nicht. Dann sagt er, schau her, der Rockzipfel. Du hast so einen Rockzipfel in der Hand. Das ist so ein Pfand von irgendetwas, an das du dich festhältst. Und der andere ist erledigt. Weißt du, so einen schwarzen Peter oder hast du dem anderen zugeschoben. Jetzt so ein Pfand, so ein Anspruch, so ein Trumpf in der Hand. Und genau das ist, was dich einsam macht, verstehst du? Du hast so einen Trumpf. Der Teufel hat dir was in die Hand gedrückt. Du hast eine Tür aufgemacht. Und wenn du von dieser Einsamkeit, Alleinsein geheilt werden möchtest, dann musst du die Türen alle wieder zumachen, die aufgemacht worden sind. Den Rockzipfel zurückgeben. Diesen Pfand. Einsamkeit, das Alleinsein ist ein Fluch. Man hat sich irgendwo mit dem Feind eingelassen, eine Diskussion. Das ist einfacher, verstehst du, dass man da sagt, gut, ich ignoriere das, ich überspiele das, aber du läufst dir selber weg. Flucht vor dir selbst. Dich jagt niemand und du rennst trotzdem. Einsamkeit ist nie von Gott gewollt, ist Aussatz, wie ich gesagt habe. Aussatz hat etwas zu tun mit Schwätzen, Schlappmaul, Reden über andere negativ. Und wir haben in der Bibel ein Beispiel, das ist die Miriam, die redet über ihren Bruder und vor allem Moses. Moses, was denkst du? Bist du besser als wir, als der Aaron und ich? Sie haben alle eine Funktion im Reich Gottes, also im Volk Gottes, aber die Miriam ist ein Schlappmaul, schwätzt zu viel und erzählt, also der glaubt, der Moses glaubt, er wäre besser. Und was ist mit Miriam passiert? Sie wurde auf der Stelle aussätzig. Auf der Stelle aussätzig, weil sie dumm geredet hat, negativ geredet hat. Sie wurde auf der Stelle ausgeschlossen, also niemand durfte mehr an sie ran, niemand konnte mehr an sie ran. Und man hätte sich versündigt, wenn man an sie rangegangen wäre. Durch Reden, negatives Reden, negative Festlegung hier, aber auch, indem du negativ über den geredet hast, negativ über den, alles sind negativ, nur du bist gut. Einsamkeit, wie entsteht sie? Alleinsein ist nicht gut, aber wie kommen wir da raus? Alleinsein ist eine Verschmähung. Zuerst mal, also Ablehnung habe ich gesagt, aber eine Verschmähung Gottes. Ich bin so blöd und so komisch und so verdreht und so verrückt und so dahingegeben und so weiter. Dieses negative Denken und Reden über sich selbst. Ich bin eine Versagerin oder ein Versager und wundere dich nicht, dass du dann rauskommst. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gott hat etwas gemacht. Gott hat das nicht nur akzeptiert. Du weißt jetzt alles, was jetzt als Voraussetzung ist und was zur Einsamkeit hinführt. Jetzt musst du etwas tun. Verbinde dich mit anderen. Nummer eins. Du weißt, ich bin unvollkommen. Verbinde dich mit anderen. Gehe das Gesetz, das negative Gesetz um. Fang an, eine positive Grundstimmung zu entwickeln. Positiv zu denken. Tu etwas. Wenn nicht, und wenn du selbst nichts anderes tun kannst, dann heule zuerst mal und heule dich aus. Es ist gut, dass du mal zuerst mal das Innere auspackst. Das ist alles, was verdorben ist, was faul ist. Und dann lass dich vom Heiligen Geist trösten, denn der Heilige Geist ist ein Tröster. Und schon in dem Moment, wo du den Heiligen Geist anrufst und den Heiligen Geist empfängst, dann streichelt er dich und sagt, mein liebes Kind, beruhige dich. Und so weiter. Dann erlebst du schon die Liebe Gottes und dann bist du nicht mehr so einsam. Kann es nicht mehr sein. Die meisten Leute haben noch nie richtig geheult, noch nie richtig geschrien, noch nie richtig geklagt, noch nie richtig gejammert. Sie sind noch nie richtig in eine Grube gefallen, sodass man sie hätte rausholen können. Du musst zuerst einmal was ganz Schlimmes erleben, um gerettet zu werden. Natürlich das Thema für Freitag, aber es ist zuerst einmal, du musst zuerst einmal ja, in der Jauche drin stecken bis hier. In der Gülle, oder wie sagt man das bei euch? Also ihr wisst ja, um was es geht, in der Kloake. Und wenn es bis hier ist, und dann kannst du erst gerettet werden. Zuerst weißt du gar nicht, was Rettung ist. Wenn du nur bis Knöcheln im Wasser warst und dann rausgeholt worden bist, ist keine Errettung für dich. Dem viel vergeben ist, der liebt viel. Wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade umso mächtiger. Also, du musst etwas Schlimmes erleben, um aus der Einsamkeit rauszukommen. Und der Heilige Geist will dich trösten. Einsamkeit liegt zuerst einmal in uns selbst begründet. Fang an, dich auf die Liebe Gottes zu konzentrieren. Und dann überlege einmal, Gott ist Liebe. 1. Korinther 13. Und nimm mal all das mal durch. Die Liebe hat keine Angst. Die Liebe ist nicht eifersüchtig, nicht neidisch und so weiter. Die Liebe erduldet, erträgt alles. 1. Korinther 13. Die Liebe. Und dann fang an, Gott zu lieben zuerst einmal. Und dann fang an, den Nachbarn links und rechts irgendwo zu lieben. Und Jesus erzählt immer die Geschichten, wer ist dein Nächster? Fang an, Leute zu lieben, die in Not sind. Die schlimmer dran sind wie du selber. Fang an, Armen zu helfen. Fang an, ein Kind auf die Arme zu nehmen. Und streichel den Kerl da. Einsamkeit ist kein Makel, muss also nicht sein, wo man sich schämt, das kann jedem passieren. Und sagt, aber wenn du drin bleibst und nicht rauskommst, dann bist du verdorben. Tu etwas gegen deine Einsamkeit, baue Brücken und nicht Mauern. Baue Brücken zu deinen Mitmenschen. Beseitige die Blockade, versuche eine Hintertür zu finden, wie kann ich da raus? Und zuerst einmal, Einsamkeit ist in dir selbst begründet. Ein paar Gründe. Fang an, mit dir selber was an. Mit dir selbst. Geh spazieren. Beschenk dich selber. Ich gebe den Leuten, wenn die zu mir kommen, also mich mag niemand, habe ich gesagt, jetzt ist Weihnachten, mach dir selber ein Geschenk. Kauf dir selbst ein Parfüm und kauf selbst dieses Zeug und so weiter. Das, was du gerne machst, lade dich selber mal ein ins Café. Ja. Dich ladet niemand ein, lade dich selber. Und dann geht irgendjemand vorbei und dann kennst du und sagst, komm mal hier, ich zahle dir auch eine Runde. Verstehst du? Und so weiter. Lad jemand ein. Du kannst nicht zu Hause jemand einladen, weil du Messi bist vielleicht. Und meistens passiert das, was bei einsamen Leuten ist, die werden Messis mit der Zeit. Die sammeln alles, die horten alles, die bringen alles zusammen. Die denken, das werden sie eines Tages noch brauchen. Also Messis, also Einsamkeit führt meistens sehr oft zu Messis. Entrümpele zuerst mal. Und wenn du zu Hause niemand einladen kannst, dann geh ins Café. Die Berliner sowieso, die gehen gerne dann in die Kneipe irgendwo und frühstücken dort zusammen. Und versuch dann wenigstens so, du kannst diese Barrieren überwinden. Du musst nicht sagen, dass das bei dir zu Hause so wunderbar aussieht. Dass du fast gar nicht mehr reinkommst in die Wohnung. Muss ja niemand erklären, wie es da zu Hause aussieht. Aber du wirst sehen, plötzlich wirst du sehen, dass die Tür mehr und mehr aufgeht. Oder du hast ein anderes Problem. Du liebst andere mehr als dich selbst. Viele Menschen sind nur deswegen einsam, heiraten nie, bleiben ledig bis in alle Ewigkeit und so weiter, weil sie andere Menschen mehr lieben als sich selbst. Du liebst deine Mutter mehr als dich selbst. Du liebst deine Familie mehr als dich selbst. Deine Verwandtschaft mehr als dich selbst. Jesus hat gesagt, das sollst du nicht tun. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Kleiner großer Unterschied. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder du liebst die Gemeinde mehr als dich selbst. Das ist ein großes Problem. Du sollst dich lieben und dann kannst du auch den anderen richtig lieben. Du hast Angst vor Gedanken und Gefühlen, dass es ja nichts hochkommt. Lass mal Dinge mal zur Sprache kommen. Hab keine Angst. Was soll es passieren? Sowieso alles verjährt und alles vorbei. Und du kannst sowieso nichts ändern an der ganzen Geschichte. Dann noch etwas, Jesus hat große Wahrheiten gesagt, lerne diese Wahrheiten. Mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wird auch gemessen. Und was du willst, dass die Leute tun, tut es ihnen also. Was du für andere ermöglicht, ermöglicht Gott auch für dich. und hör auf, negativ über andere zu reden, rede über dich. Und ich möchte dir einen Ratschlag geben, rede über Dinge, aber nicht über Menschen. So viele, du versündigst dich, wenn du über Menschen redest. Und Gott hat dir keinen Auftrag gegeben, über Menschen zu reden. Du kannst über Autos reden, du kannst über Häuser reden, du kannst über Geld reden, du kannst über die Gemeinde reden, du kannst über die Arbeit reden, aber rede nicht über Menschen. Denn das heißt urteilen, richten, verdammen. Und wer bist du? Also wir sollten wirklich, und das ist, was uns einsam macht. Miriam redete über ihren Bruder. Und die hat so einen Kreis, gleich einen Aufstand inszeniert. Du musst das lesen, was da passiert ist. Und Mose hat gesagt, nein, wir gehen jetzt nicht weiter, bis die Sache bereinigt ist. Guter Bruder gewesen, der hat gesagt, wir lassen unsere Schwester hier nicht sitzen in der Wüste allein. Du hast ein Gefühl, wertlos zu sein. Niemand mag dich und so weiter. Dir fehlt dieses Selbstwertgefühl. Du schämst dich. Schamgefühle, das macht Einsamkeit aus. Schäm dich nicht, hör auf. Hör auf, dich zu schämen. Weißt du, jetzt Adam und Eva bedecken ihre Blöße, die denken, Gott weiß nicht, wie man nackt aussieht. Sie schämen sich vor dem Schöpfer. Du musst vorstellen, der die Menschen selber gemacht hat. Sie schämen sich vor ihrer Art und Weise, sie schämen vor dem, was sie sind. Scham. Scham ist, was einen einsam macht. Ich schäme mich vor meiner Familie, ich schäme mich vor meiner Wohnung, deshalb lade ich auch niemand ein. Oder ich schäme mich vor, weil ich vielleicht ungeschickt bin, ich kann nicht kochen oder ich kann das nicht, ich kann jenes nicht oder bin ich so beredet, ich weiß gar nicht, was wir miteinander reden sollen. Ist auch alles drin. Also alles Schämen. Überwinde deine Scham. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir dieses Schamgefühl wegnimmt. Das ist nicht normal. Du bist ein Original Gottes. Du bist einmalig vor Gott und du musst dich nicht schämen. Und wenn Gott dich stumm gemacht hat, dann Zeichensprache. Das kriegst du auch noch hin. Dann musst du also nicht unbedingt, du musst dich nicht an dem schämen, was du bist oder behindert. Manche schämen sich an ihrer Behinderung, dass ja nichts rauskommt. Dass niemand dahinter kommt, dass ich schwer höre oder halb blind bin. Mein eigener Schwager. Jetzt erst, nachdem er schon längst verheiratet mit meiner Schwester, erfahre ich, dass er auf einen Augen ganz blind ist, fährt Auto und alles Mögliche. Und ein Auge ist überhaupt gar kein Licht und gar nichts da. Kann mit einem Auge. Das haben wir erst später gemerkt. Das haben wir gar nicht gemerkt, dass er nur auf einem Auge sieht. Also, weißt du, wenn irgendwo ein Fehler, eine Unvollkommenheit ist, das musst du nicht so dramatisieren. Die haben sie zugedeckt, ihre Blöße. Du kannst ruhig deine Blöße, also mein geistlich und so weiter, muss ich nicht schämen. So, wie überwinde ich meine Einsamkeit? Hab keine Angst vor Verachtung. Im Gegenteil, wenn du deine Schwäche eingestehst, wirst du erst recht geschätzt. Weißt du, wir sind gelehrt worden, immer als Menschen immer stark sein, immer von vorne einen sich sehen lassen, immer positiv, immer Ausstrahlung und so weiter. Ist alles Lug und Trug. Du solltest auch mal deine Schwäche zeigen. Und ich werde nie vergessen in meiner Gemeinde, ich habe mal unter meinen Brüdern, weil die Pfingstler sind ja immer voll Heiligen Geistes, voll Power, voll Autorität, voll Vollmacht, voller Sieg und voller Lob und voller Dank und voller Herrlichkeit. Da kommst du ganz klein. Weißt du, und ich habe an Gott gezweifelt. Kannst du es vorstellen? Pastor Matthäus zweifelt an Gott. Puh, ich habe Gott nicht verstanden. Der hat mir meine Gebete nicht erhört. Der tut nicht, was ich sage. Ich bin ihm gehorsam bis in den Tod und er, was macht er? Und so in seine Situation war. Dann war ich doch zu einem Seelsorger, gehst und dann rede ich in der dritten Person, Bruder, was würdest du einem, also ich wollte von ihm wissen, was er denkt und was er sagt. Ich sage nicht, dass ich das bin. Und dann rede ich in der dritten Person, was würdest du sagen, wenn jemand zu dir kommen würde und sagen, ich zweifle an Gott. Dann sagt er, es gibt nichts. Ein wahrer, geisterfüllter, voll Heiligen Geistes Christ kann nicht an Gott zweifeln. Habe ich gewusst, hier bin ich bedient, brauchst du nicht mehr weiterreden. Aber ich habe trotzdem an Gott gezweifelt. Und jetzt bin ich erst recht blöd mir vorgekommen. Verstehst du jetzt? Das war sogar mein Vorgesetzter. Ich frage so, bei dem brauchst du nicht mehr weiterreden. Das ist erledigt. Du siehst also, zu viel Selbstgerechte. Geh nicht zu Selbstgerechten in die Seelsorge. Die können dir sowieso nicht helfen. Die sagen, Dämonen austreiben, Hände auflegen mit Ölsalben. Ich habe eine Krankheit und immer alle Jahre ab und zu mal, dieses Jahr ist es nicht gewesen, aber ab und zu mal kommt es, so meine Leidenszeit, Allergie. Aber dieses Jahr, Gott sei Dank, ich weiß gar nicht warum, das Wetter war gut. Und so weiter. Und was haben die Leute gesagt? Bruder, mach du das, deine Vergangenheit aufräumen. Du musst mit Öl gesalbt werden. Dämonen müssen ausgetrieben werden. Innere Heilung brauchst du das. Was die mir alles erzählt haben und was ich auch alles probiert habe, nichts genützt. Bis ich gesagt habe, Heiland, ich weiß nicht mehr. Also bin am Ende. Dann hat Gott gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und seitdem kämpfe ich gegen das ganze Zeug nicht. Und ich habe eines gemerkt, je weniger ich dagegen ankämpfe, desto weniger habe ich davon. Aber weißt du, der Teufel will sich immer nur wichtig machen. Das ist es, was ich rausgekriegt habe. Ich musste nur, ja, jetzt kommt deine, ich muss euch ehrlich sagen, die Tabletten habe ich im Kofferraum, im Auto trotzdem. Ich habe gesagt, wenn mal was unterwegs passiert, mir haben die Ärzte gesagt, das ist so schlimm, ich könnte ersticken unterwegs. So, das passiert sogar, ich musste mit Notarzt in Zelle ins Krankenhaus gebracht werden. So, ich wusste, es ist gefährlich, ich habe es extra im Kofferraum. Aber ich beschäftige mich mit dem ganzen Zeug nicht mehr. Ich habe zwar Sicherheit, ich habe zwar Krücken, wenn ich brauche, und einen Stock oder ein Messer oder einen Revolver, aber ich benutze das nicht. Ich benutze nicht, aber ich weiß, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen, möchte ich kämpfe nicht dagegen. Also die Dinge annehmen, wie sie sind. Geschwister, wir müssen also Dinge auch annehmen und akzeptieren in unserem Leben und damit leben. Ich lebe gut. Und wenn ich tatsächlich Probleme habe, dann ich muss genau aufpassen und dann habe ich schon weniger Probleme. Also bewusst leben, bewusst leben. Was ich sagen wollte, ich muss etwas tun dagegen. Fang an, dich für etwas zu engagieren. Jesus sagt, geh hin in alle Welt, predige das Evangelium, geh auf Menschen zu, überwinde deine Hemmungen, deine Verdammungsurteile, deine Anklagen, was alles gegen dich steht. Tu etwas für Notleidende, komm mit Menschen in Kontakt, schwätze jemand an, sag guten Tag und du wirst sehen, plötzlich musst du ja auch guten Tag sagen. Wenn du guten Tag sagst, und dann findest du schon das Schwätzle. Vergiss deine Enttäuschung, ganz arg wichtig ist, vergiss deine Vergangenheit. Freitag oder nächste, also jetzt dieses Wochenende ist das Thema Erlösung. Lass doch den ganzen Shit, was in der Vergangenheit war, zurück. Interessiert dich nicht. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus. Ist biblisch. Nicht, du schaust nach vorne und nicht nach hinten. Leb nach vorne und nicht nach hinten. Du gehst auch nicht rückwärts. Wenn der liebe Gott wollte, dass du rückwärts gehst, hätte er dir auch wenigstens ein Auge hinten eingebaut. Tu etwas Sinnvolles. Weißt du, und ich möchte dir auch, was sehr viel hilft, ist bei uns schon in der Gemeinde ein bisschen mehr, aber ist nicht genug. Sing in einem Chor mit, versuch, ich möchte euch Mut machen, eine Singgruppe zu machen, auch wenn es nur für dich, auch wenn du nur brummst, verstehst du, auch wenn du Stimmbruch hast, sing. Und du wirst merken, plötzlich diese ganzen Gehirnhälften kommen zusammen, da findet so viel Heilung im Singen, da liegt so viel Heilung. Singen ist eine, die Musik hat sogar Dämonen ausgetrieben beim König Saul und Gesang und so weiter, nicht nur für dich allein, es ist verkehrt, allein zu singen. Also Gott hat immer zu zweit die Leute ausgeschickt, zwei und zwei. Und so, das singt mit jemand. Geh und fang an, so Duett zu üben, Trios, Quartett, Quintett, Sixtett und so weiter. Fang an zu singen. Und ich möchte Mut machen. Wir sollten eine singende Gemeinde sein. Wir singen schon viel mehr, als Leute draußen singen. Die meisten Leute kriegen den Mund nicht auf. Ist immer bei Beerdigungen so furchtbar. Die bringen nicht mal großer Gott, wir loben dich zusammen. Und Vater unser schon, verstehst du, und so weiter. Zusammen, was zusammen? Dieses Zusammentun, zusammen singen, zusammen gehen, zusammen unternehmen, etwas zusammen zu unternehmen. Jetzt ist so schönes Wetter, miet dir ein Schiff und fahr und ruder mal mit dem Boot. Und das tut dir so gut, glaub mir das. Aber ich komme jetzt noch weiter, ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen. Singen, das hebt auch die Stimmung. Und sing nicht in Moll, sondern in Dur am besten. Also weißt, wer sich das auskennt, der weiß, was es ist. Wenn du die Einsamkeit überwinden willst, jetzt musst du deinen Brustkorb öffnen. Wenn du die Einsamkeit überwinden willst, musst du deinen Brustkorb öffnen. Weißt du, was das heißt? Gott sah, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Er hat die Tiere gesehen, die waren so happy, die Schmetterlinge, die Vögel und alles hat ein Pärchen gehabt. Bloß der Mensch war Mutterseelen allein, ein Zwitter wahrscheinlich oder was weiß ich, was er war. Und die meisten einsamen Leute sind so Zwitter. Die sind Mann und Frau in einer Person gleichzeitig, war möglich. Und können alles für sich selbst und können alles sehr gut und was weiß ich, aber sie sind unglücklich. Ein Zwitter ist unglücklich, ist nicht normal. So, dann hat Gott gesagt, Adam, leg dich hin. Und hat einen tiefen Schlaf gehabt. Einen tiefen Schlaf gehabt. Und Gott hat ihm den Brustkorb geöffnet und hat ihm eine Rippe rausgenommen. Lass dieses Bild, dieses etwas Mystisches, etwas Geheimnisvolles, aber das ist eine Operation, die da passierte, eine geistige und auch natürliche Operation ist da passiert. Gott hat den Brustkorb von Adam geöffnet, die Rippe rausgenommen und so weiter. Also bleiben wir bei dieser Rippe hier ganz schnell. Es ist so wichtig, dass es etwas von dir ist, das du beim anderen findest. Und plötzlich steht diese Eva da. Diese Eva, es gibt so einen Schlager auch, also ein Schweizer singt, und Gott macht da eine Rippe raus und macht die Evas, und dann kommt Adam, sieht die Eva, sagt, oh Gott, nimm mir alle Rippen raus und mach mir lauter Evas draus. So. Aber dann hat Gott gesagt, langsam beruhige dich, Bruder, probier's schon erstmal mit dieser einen, und die wird schon schwierig genug sein für dich. Also, weißt du, wir möchten gleich dann alles, und genau das ist auch ein Problem, alles oder nichts. Versuch's mal mit dieser eine. Und was ich hier sagen möchte, Gott, nimm diese Rippe raus und finde jemanden, der deine Chemie hat, deine Gene hat, deine Art hat, dein Wesen versteht, der auf dich sich stellt, der etwas von dir hat und ist und so weiter. Etwas, vielleicht sogar das Gegenstück von dir, aber es ist etwas von dir. Und weißt du, wo du das finden kannst? Im Schlaf. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Adam hat einen tiefen Schlaf bekommen. Das ist ein Bild auf Träume. Das ist ein Bild auf Eingebung. Das ist ein Bild auf Inspiration. Du bist zu blöd dazu, Entschuldigung, dir deine Eva oder deinen Adam zu finden. Na, Gott kann aus Evas Rippen keinen Adam machen, aber er kann aus Adams Rippen Evas machen. Hat ein Jude mal gesagt. So. Weil die gehen, ist es merkwürdig. Aber ist es so. Aber versuch einmal jetzt, Herr, gib mir einen Partner, einen Menschen, einen Freund, eine Freundin, der auf der gleichen Wellenlänge ist wie ich. Es muss von Geist Gottes gewirkt sein. Wenn du anfängst und wenn wir könnten natürlich Heiratsinstitut hier aufmachen oder wir können so Vermittlungsinstitut oder Kupplungsinstitut machen oder was weiß ich alles, aber das würde nicht bringen. Der Heilige Geist muss uns in einem tiefen Schlaf, also durch eine Offenbarung, auf Deutsch gesagt, zeigen, das ist es. Und vielleicht ist es der Mensch, den du gar nicht mal so, den kennst du noch gar nicht. Vielleicht existiert er noch. Zu mir kommt in Süddeutschland ein Bruder, ein lieber Bruder, ein ganz lieber Bruder, der sagt, Bruder Matutis, ich bete schon um eine Frau und finde keine. Und dann habe ich gesagt, horch, geh auf die Straße und fang missionieren. Da gibt es so viele Frauen, die auf der Straße laufen. Bekehr eine und dann findest du eine. Und was machte der? Fing an zu missionieren. Drei oder fast vier Jahre hat er missioniert und Traktate verteilt und Zeugnis gegeben zu Männern und Frauen. Hat gar keinen großen Unterschied gemacht. Hat missioniert und missioniert und missioniert. Und plötzlich bekehrt sich seine Inge. Und die habe ich dann getraut. Und die haben jetzt zwei Kinder. Und die dienen und arbeiten für Gott. Verstehst du? Und so weiter. Und weißt du, du findest vielleicht nirgendwo. Die Welt ist voll von solchen Rippen, die da rumlaufen. Vom Gerippen. Fang an, für Gott zu arbeiten, dann arbeitet Gott für dich. Adam war so traurig, hat für Gott gearbeitet, ein Paradies wunderbar angelegt und gepflegt und begossen und gepflanzt und eingezäunt und was weiß ich, was er alles dort gemacht hat. Aber Herr, ich bin so unglücklich, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann, der so auf meiner Wellenlänge ist, der mich versteht, wo ich mich austauschen kann. Und das, was ich von Gott gesagt habe, der mich kritisiert, der mich anzweifelt, der mir davonlaufen möchte und um den ich werben muss. Ich habe keinen Menschen. Weißt du, der nur den Nachlauf am Rockzipfel hängt oder an der Schürze oder was weiß ich, das ist nicht der Mensch, den du brauchst. Du brauchst jemanden, wo beide gleichwertig stark sind. Deshalb hat Gott die Eva aus dem Herzen genommen. So ebenbürtig. Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Fleisch. Find jemand. Und du musst nicht gleich heiraten und gleich ins Bett gehen damit. Nein, es ist was viel wichtiger ist und viel, viel schöner ist. Austausch, geistlicher Austausch. Was nützt es, wenn gleich sechs an der Reihe ist und dieser Austausch, dieses Verständnis ist, einander verstehen, einander tragen, füreinander da sein. Und ich hab Leute erlebt, die sind Freunde bis ins hohe Alter. Und wir brauchen Freundschaften. Freundschaften. Und nicht nur Liebschaften, sondern Freundschaften, echte Freundschaften. Die Leute suchen nur Augenblicksvergnügen. Und es geht nicht um Augenblicksvergnügen. Echt, um Einsamkeit, Alleinsein zu überwinden ist, du brauchst einen Menschen, mit dem du durch dick und dünn gehen kannst. Nicht nur durch dünn, sondern durch dick. Und wenn du einen Freund hast oder eine Freundin hast, Halte es. Halte es und nochmals halte es, denn die Freunde sind rar. Die wahren Freunde, wahre Freundschaften sind sehr rar. Sehr rar. Weißt du, du brauchst solche Freunde, wie der Hiob hatte, die 7 Tage nichts gesagt haben, still gewesen ist. Weißt du, die Freunde, die immer Rat wissen, du hast bestimmt eine Sünde begangen, bei dir stimmt bestimmt was nicht im Leben und du bist bestimmt abgefallen, du bist bestimmt das und so, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, du lobst zu wenig, du hörst zu wenig Predigen und so weiter. Weißt du, solche Freunde, auf die kannst pfeifen. Freunde, die still sind und neben dir sitzen 7 Tage und nichts sagen. Weißt du, es geht nicht nur um Austausch, sondern jemand, der dich versteht. Du brauchst jemanden, der dich versteht, der nichts sagt. Der auch dir natürlich widerspricht. Denn wenn ich nachher die Freunde höre, diese 3 Freunde, die sagen dem Hiob schon ganz schön die Meinung. Mei. So schlimm sogar, dass der Hiob für sie nachher beten muss. Und für die vergeben muss. Auch das gehört zur Freundschaft. Zuerst 7 Tage sagen sie nichts und dann, mein Lieber, dann packen. Aber weißt du, das ist Freundschaft. Freundschaft ist, wo man alles miteinander austauschen kann. Sowohl zuhören kann, aber auch Senf geben. Und es macht auch nichts aus, dann betet man, vergibt man und so weiter und dann wird man gesund. Der andere wird dann wieder gesund. Freundschaft ist nicht Einbahnstraße. Es ist Autobahn. Da geht's und so weiter. Öffne dich. Öffne dich. Und du brauchst diese, das kannst du nur im Traum finden, diese Freunde. Kann nur Gott bringen, diese Freunde. Ich habe ein paar Beispiele ganz schnell. Adam schlief und Gott hat die Rippe da rausgeholt. Paulus hat in Mazedonien diesen Ruf aus Mazedonien bekommen, komm herüber und hilf uns. Und dann fahren sie gleich los. Schöne Geschichte. Der Ruf da, komm herüber und hilf uns. Mir geht es jetzt, gerade diese Philippa-Gemeinde ist eine ganz nette Gemeinde gewesen. Da haben Paulus nachher unterstützt, auch in Krisenzeiten, sogar finanziell sehr unterstützt. Also Paulus, das war die Gemeinde, die Paulus unterstützt hatte. Aber diese Freundschaft kam durch einen Ruf im Geist. Komm herüber und hilf uns. Aber noch mehr. Unser Dr. Lukas hat in dieser Gemeinde in Philippi eine Frau gefunden, die Lydia. Das war ein Single. Und was nachweislich ist, also ich bin fest überzeugt, dass Lukas die Lydia, die Purpurkrämerin, geheiratet hat, die aus Laodicea war. Und der Herr tat ihr das Herz auf. Das ist so ein tiefes Geheimnis. Also der Dr. Lukas hat seine Frau gefunden, wie bisher erzählt, alles in Wir. Und dann Apostelgeschichte, wenn du schreibst. Und das ist, zuerst hat er sich für den einen Mann konzentriert, das Lukas-Evangelium für den einen geschrieben und dann die Apostelgeschichte für den einen geschrieben. Er hat sich zuerst mal für einen Mann interessiert und dann plötzlich hat der Herr das Herz der Lydia aufgetan. Komm herüber und hilf uns. Oder eine andere Geschichte, wie Gott Menschen zusammenbringt. Cornelius bekommt von Gott einen Auftrag, schickt ein paar Diener und lasst den Petrus holen, der in Joppe ist. Und du siehst, auch da entsteht Kommunikation, entsteht Verbindung, kommt der Heilige Geist sogar, da funkt es. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass Gott keine Person ansieht und jedes Volk vor Gott recht ist. Der Heilige Geist fällt und die werden getauft. Gott muss uns auf diese Art zusammenführen. Und vielleicht hast du einen Traum. Du weißt, ein Ideal, das träume ich, das stelle ich mir vor, das wünsche ich mir. So wäre mein Idealpartner, Mann oder Frau, spielt jetzt keine Rolle, aber zuerst mal, ich würde jetzt sagen, wenn wir ja sowieso ledig und allein sind, dass wir das gleiche Geschlecht suchen und nicht zuerst mal an Sex denken. Und die meisten Leute denken immer im Hinterkopf Sex. Das ist nicht das, was sie suchen. Das ist, kann sein später. Und beim Lukas sehen wir, das kam später. Aber zuerst mal für diesen Tacitus das Evangelium geschrieben, der Apostel geschrieben, zuerst mal dem Mann gedient und sich da, du musst vorstellen, damals Bücher schreiben. Und Bücher war teurer Spaß zu der Zeit in der Antike. Und dann macht er, und es ist sogar bis zu uns rübergekommen, Lukas Evangelium und Apostelgeschichte, nur für einen einzigen Menschen. Konzentrier dich mal auf einen einzigen Menschen. Tu mal für einen einzigen Menschen was. Diene einem einzigen Menschen. Und Gott wird in deinem Leben dann auch einen Menschen stellen, der zu dir passt. Die Lydia. Diese Lydia, diese Purpurkrämerin und so weiter. Und nachher, wir sehen auch später hakt Lukas wieder in der Apostelgeschichte ein, dass wir wieder in Wir-Form schreiben. Und so weiter. Und nachher, er schreibt ja zeitlang, das ist der Aussatz, und da fehlt diese Lücke, dann schreibt er, die sind hingegangen, die haben das gemacht, die haben das gemacht und so weiter. Er ist nicht dabei, weil er mit seiner Lydia beschäftigt war. So, du brauchst eine übernatürliche Lösung deines Problems, deiner Einsamkeit. Du musst also erkennen, ergreifen, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Wie kriegt man das? Wie erlebt man das? Vielleicht wisst ihr es noch nicht so weit und so weiter. Zu Jesus kommt ein junger Mann, der reiche Jüngling, und er sagt: Herr, ich tue alles, bin so gottgehorsam, so gottwohlfällig, wohlgefällig und so weiter. Aber was muss ich tun, um das Reich Gottes zu haben? Lass uns dieses Bild mal nehmen. Was muss ich tun, um das Reich Gottes zu ererben? Und dann sagt der Herr: Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen und folge mir nach. Aber der ging traurig davon. Wir kennen diese Geschichte. Überspringen einiges. Und dann finden wir in der Bibel, Jesus will Abendmahl feiern. Und dann sagt er seinen Jüngern: Und hört mal und geht mal in die Stadt, da wird einer Wasser tragen, ein Wasserträger. Normalerweise Wasser tragen die Frauen im Orient. Und das ist kein Männergeschäft. Also, und höchstens Wasser trägt man, wenn es keine Frau im Haus ist. Dann muss der Mann Wasser tragen. Also geh mal in ein Haus oder geht und ihr werdet einen Wasserträger finden und folgt diesem Wasserträger. Und wo der hingeht und dann sagt: Wo ist das, was du bereitet hast? Du siehst, der hat innerlich schon dieser Wasserträger, hat schon etwas vorbereitet, Abendmahl, zum weiteren Saal und schon alles gedeckt, aber noch keine Gäste da. Noch keine Gäste da. Und noch niemand da. Er weiß noch nicht mal, was passiert. Oder da hat wie irgendjemand gedeckt, dieser gute Mann. Es war Johannes Markus, der auch das Markus-Evangelium später geschrieben hat. Du siehst, so wird Bibel geschrieben. So wird Heilsgeschichte geschrieben. So wird Evangelium geschrieben. So, Johannes Markus. Und er erwartet. Und dieses Haus ist später, da haben sie das Abendmahl gefeiert. In diesem Haus ist der Heilige Geist ausgegossen worden. In diesem Haus haben sie sich versteckt. In diesem Haus ist Petrus aus dem Gefängnis rausgeholt worden und. Da ist so viel passiert in diesem Haus von diesem Johannes Markus. Aber zuerst einmal, kommt zu Jesus, passiert nichts, geht traurig davon, andere weinen, wer kann überhaupt noch selig werden? Also wem kann es noch geholfen werden? Aber es kann geholfen werden. Der Mann hat es nicht aufgegeben. Und du siehst, wie er das alles so deckt und alles vorbereitet und so weiter. Der erwartet Gäste. Wie überwinde ich meine Einsamkeit? Indem ich anfange, anderen zu dienen und einfach Gäste erwarte. Versuch einmal, deck mal, wenn du Tisch deckst, wir haben ja so einige Schwestern hier heute, wenn du einsam bist, deck zwei Teller, eins für dich und eins für den Engel, der kommen sollte. Und eins für den Geist, der kommen sollte. Und eins erwarte. Erwarte einen Bruder oder erwarte eine Schwester, erwarte jemanden. Und wenn du jemanden erwartest, weißt du, was da passiert? Magnetische Kräfte werden aktiv. Plötzlich ziehst du jemanden an. Wenn du niemand erwartest, wenn du nichts tust, der hat alles gedeckt. Wo ist das, wo du vorbereitet hast? Der geht sogar Wasser holen, also den letzten Schliff, setzt noch das I-Pünktchen drauf und in dem Moment, als alles soweit fertig ist, wo ist das, wo du vorbereitet hast? Und der Herr muss nur noch nachkommen und der Herr muss nur noch nachfolgen. Du musst natürlich alles vorbereiten. Und weißt du, was der vorbereitet hat? Ledersessel. Und das Abendmahl, wir haben da von Da Vinci dieses falsche Bild, die sitzen am Tisch, die sind am Tisch gelegen, nach römischer Art und Weise. Ich muss vorstellen, das war ein römisches Haus, ein reiches Haus, das sind Polster und die lagen zu Tisch. Johannes lag an der Seite Jesu und du siehst diese ganze Verteilung, wie die da gesessen sind. Wo ist das, was du bereitet hast? Die Einsamkeit überwindest du zuerst, bevor du sie überwindest, hier im Kopf, hier im Herzen, hier in den Händen, hier in den Füßen, da wird die Einsamkeit überwunden. Und erst wenn sie in deinem Kopf überwunden ist, in deine Hände überwunden ist, in deine Füße überwunden ist, dann ist sie erst wirklich überwunden. Und dann plötzlich folgen da zwei Burschen nach, zwei Spione, zwei Verdächtige. Und dann kommen sie an der Tür, wo der da reingeht: Wo ist das, was du vorbereitet hast? Ist es nicht, wie das ineinander greift? So die Rippe, vom Heiligen Geist vorbereitet, wo ist das? Geistesleitung. Wir brauchen, um die Einsamkeit zu überwinden, in aller Liebe, Geistesleitung. Viel Verstand und viel Heiligen Geist, sonst geraten wir an den Falschen. Der Herr gibt ganz klare Zeichen, auf was du achten solltest. Wo ist der Wasserträger? Das ist was Ungewöhnliches. Wir sind ungewöhnliche Menschen und wir brauchen ungewöhnliche Lösungen. Auch was Alleinsein und Einsamkeit anbelangt. Eine ungewöhnliche Lösung. Erwarte, dass dich jemand anruft. Ich sitze da, werde es nie vergessen, hier in Kreuzberg, sitze da und sage: Lieber Heiland, guck mal, Ich sage den Leuten, Jesus liebt dich, Jesus ist gut, 3 Wochen lang predige auf dem Breitscheidplatz und so weiter und sprich mir den Mund franzig. Und wer sagt mir, dass Jesus mich liebt, dass Jesus mich versteht, dass Jesus sich um mich kümmert? Und ich war einsam. Ich habe gedient und doch einsam. Ich sitze da und plötzlich klingelt das Telefon. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Dann sagt sie, entschuldigen, sind Sie Herr Matudis? Ja. Was kann ich für Sie tun? Frage nochmals. Ich habe gerade soeben gebetet und Gott hat mir gesagt, ich soll Ihnen sagen, Gott liebt Sie. Ich sage, legen Sie nicht auf. Ich muss vorstellen, in dem Moment, wo ich alles vorbereitet habe, wo ich sage, oh Gott, wer denkt an mich, wer sagt mir das? In dem Moment klingelt es. Ich muss, und genau wortwörtlich, was ich gesagt habe, was ich vorbereitet habe, was ich vor Gott ausgebreitet habe, vor Gott geklagt habe, genau das sagt sie. Ich habe gerade soeben gebetet und Gott, und die kennt mich nicht. Der hat irgendwo ein Traktat oder meine Telefonnummer oder sonst was, was ich von mir bekommen. Ich war noch nicht mal im Telefonbuch zu dem Zeitpunkt. So, irgendwo muss ich was bekommen haben. Sind sie, und Gott hat gesagt, Jesus oder der Herr liebt sie oder der Herr liebt dich oder Gott liebt dich. Genau das, exakt. Exakt. Und Gott weiß, wie deine Einsamkeit überwunden wird. Weißt du, es ist vielleicht eine Lappalie, vielleicht eine Kleinigkeit. Und für mich war es ganz klar, Gott hat dich nicht vergessen, Johannes, in diesem großen Berlin von 3 Millionen Leuten. Gott hat dich nicht vergessen. Und das hilft schon, ist ein Lichtblick. So wird Einsamkeit überwunden, dass du plötzlich von irgendwo so ein Sternchen rüberfunken siehst und weißt, die Verheißung ist da. Gott liebt dich, Gott hat dich gern und er ist für dich. Überwinde deine Einsamkeit, aber nicht auf natürliche Art, sondern ich möchte dir anraten, jetzt, weißt du, da gibt es dumme Leute, eine Schwester in Frankfurt-Oder, der hat eine BZ-Heiratsanzeige aufgegeben, der hat an einem einzigen Tag über 30 Zuschriften bekommen und Telefonnummer hat sie noch, weißt du, sie hätte fragen sollen und so weiter und Anrufe von der BZ und was hat er gefunden? Lauter Penner. Die einen Doktor oder jemand Intelligentes sucht und so weiter und so fort. Verstehst? Gib nicht deine Anzeige in der BZ, gib die Anzeige zum Himmel rauf. Sag dem lieben Gott, dass du jemanden suchst, dass du jemanden brauchst, dass du, Herr, nimm die Rippe raus. Und mal mit einer probierst. Und wenn du mit der einen fertig bist, dann überlegen wir uns die zweite nachher. Dann kannst du das. Aber die eine reicht dir vollkommen. Da bist du schon genug beschäftigt. Lass uns aufstehen und lass uns jetzt diese Operation vom Heiland vornehmen und dem Herrn Jesus sagen, was er tun sollte in unserem Leben und nicht tun sollte. Und du hast eine Vorstellung. Du hast einen Anlauf genommen. Dieser reiche Jüngling hat einen Anlauf genommen. Und so viele Menschen haben Anläufe genommen. Diene Gott und Gott wird dir dienen. Und Gott wird dir helfen. Und wenn der liebe Gott keinen Menschen findet, wird er einen Hund finden für dich. Du lachst. Ihr lacht, Leute. Ich bin heute die Rödernallee nochmals vorbeigefahren. Ich kann das Haus zeigen. Und ja, ich war traurig, bin enttäuscht. Ich habe mich für jemand engagiert und die haben dann gesagt, nein, danke, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und ich wollte den Leuten helfen, krebskrank etc. und so weiter, wollen wir nicht. Und ich war so traurig, ich habe gesagt, guck mal, du willst was Gutes tun und kommt es nicht an. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich lasse mich nicht von den Leuten unterkriegen, ich tue was dagegen. Und habe Traktate genommen, das sind stumme Zeugen und verteile Traktate im Briefkasten und dann laufe ich eine Straße raus und dann kommt eine Frau mit so einem schwarzen Hund, ganz schönen, der glänzt richtig. Und er springt mich an und er leckt meine Hände. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, Hunde leckten die Wunden Lazarus. So wie der Hunde die Wunden Lazarus. Und dieser Hund hat mich so erquickt, Leute. So erquickt, dass ich aufgehört habe, Traktate zu verteilen. Ich habe gesagt, danke Herr für diesen Hund. Ich habe den Hund gesegnet. Die Frau hat sich entschuldigt. Und gesagt, oh, das hat er noch nie getan. Freilich hat er noch nie getan. Er hat noch nie einen Heiligen vor sich gehabt. noch nie jemand gehabt, der Hund trösten sollte. Gott kann sogar Hunde benutzen. Leute, Gott kann sogar Hunde benutzen, die einem dienen, die einen trösten, die einen aus der Einsamkeit rausholen. Und selbst wenn die Menschen nicht merken, Gott weiß es. Gott weiß es, Halleluja. Vater, ich danke dir für die große Liebe, die du in Christus hast und dass du uns immer wieder überrascht neu mit deiner unendlichen Liebe. Und ich segne die Geschwister, Herr, die jetzt ganz besonders allein sind und die irgendwo hineingeraten sind in die Einsamkeit, in diese Sackgasse und nicht mehr rauskommen. Heiliger Geist, du hast den Schlüssel. Du hast den Weg, du hast die Möglichkeit und du hilfst uns. Halleluja, Halleluja. Und du hilfst uns, herauszukommen aus der Sackgasse, in die wir hineingeraten sind im Lauf des Lebens oder Generationen sogar. Und alle, die ganze Familien stehen in diese gleiche, ähnliche Sackgasse. Herr, du lässt uns wenden und dass wir umkehren können und von vorne anfangen können und mit neuer Liebe, mit neuer Freude, mit neuer Dynamik, mit neuem Elan anfangen können, unsere Straße wieder fröhlich zu gehen. Und Herr, nicht nur allein, sondern mit Vater, Sohn und Heiligen Geist und mit Freunden, Bekannten, lieben Menschen, Herr, mit der Familie, Herr, wo die Familienbanden zerrissen sind, du bindest diese Banden wieder ganz neu. Herr, du bringst Brüder und Schwestern zusammen, du bringst Söhne und Töchter zusammen und dein Wort sagt, und ich will bekehren die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern und die Mütter und umgekehrt. Vater, du willst das alles tun in der Familie zuerst einmal. Die Erweckung, die Erneuerung, die Überwindung der Einsamkeit beginnt in der Familie und dann geht es weiter draußen, geht es zu der Gesellschaft, Herr, zu den Nachbarn, Freunden und Bekannten. Vater, ich danke dir, dass du uns zu einem großen Volk gemacht hast, zum Volk Gottes. Halleluja. Sag Halleluja.
Halleluja.
Gott vereint uns und Gott verbindet uns und Gott schweißt uns zusammen. Und die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele, weil sie alle aus dem gleichen Brustkorb genommen worden sind, aus dem Brustkorb Jesu Christi. Halleluja. Die waren ein Herz und eine Seele. Und die ersten Christen waren das. Und wir sollten das auch werden. Und es sollte uns ein Anliegen werden. Herr, mach uns zu einer Gemeinde, wo sie alle ein Herz und eine Seele sind. Amen.